Willkommen bei Tragisch aber geil, dem Podcast von und mit Barbie Breakout, präsentiert von Milchmusik. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur zweiten Folge der zweiten Staffel von Tragisch, aber geil. Hier ist eure Superbärbel. Ich bin guter Dinge, ich freue mich wahnsinnig. Die erste Folge, die Folge mit Conchi, ist die höchst eingestiegene Folge ever in der Geschichte dieses Podcasts. Und das freut mich natürlich wahnsinnig. Vielen Dank, schön. Ja, und wir wollen auch gar nicht jetzt anders weitermachen, sondern wir behalten die Altitüde bei. Und für diese Woche habe ich mir, also das Interview hat schon vor, ich glaube, anderthalb Monaten stattgefunden, aber klar war von Anfang an, dass das heute online geht, heute gesendet wird, denn heute geht das Album von meiner lieben Freundin Marcella Rockefeller an den Start. Das Album heißt Anders als geplant. Es ist erhältlich, leider, über Amazon. Aber so ist das eben in Pandemiezeiten, da muss man Mittel und Wege finden. Und für die von euch, die jetzt beim Namen Marcella Rockefeller denken, sagt mir irgendwie was, aber ich bin nicht so ganz sicher, die Marcella kennt ihr wahrscheinlich, weil sie 2014 das Supertalent gewonnen hat. Das ist ja so eine Fernsehshow mit Dieter Bohlen und, hi. Und da ist die Marcella 2010 schon mal angetreten als Lady Gaga Impersonator mit Pokerface, ist dann aber selber ausgestiegen und 2014 ist sie dann mal richtig hin. Erst auch als Conchita Wurst, Double quasi, hat Rise Like a Phoenix gesungen, dann hat der Dieter gesagt, kommt dann nochmal wieder, abgeschminkt. Dann hat sie Titanium gesungen in Akustik und ich glaube, dann haben sich alle sie verliebt, weil die Marcella auch ein sehr, sehr hübscher Mann ist und sehr schön singen kann. Ja, und dann hat sie das tatsächlich gewonnen, das ganze Ding. Und dann wurde es so ein bisschen stiller. Dann haben wir lange nichts von ihr gehört. Und also natürlich, wir haben alle in queeren Kreisen, die war auf jedem CSD, die hat überall gesungen, die performt live. Ist eine geile Sau, die Olle, muss man sagen. Ein heißes Geschleuder, wie Paul sagen würde. Kann halt echt toll singen, bewegt sich toll. Ist eine richtige Drecksau auf der Bühne. Aber ja, so im öffentlichen Bereich war es ein wenig stiller geworden. Und dann ging es letztes Jahr los, dass man irgendwie hörte, ach ja, mit Peter Plate, Rosenstolz, die machen jetzt was zusammen. Da hat irgendwie, der hat sie wohl angeschrieben und jetzt waren dann die ersten Singles in Arbeit und dann irgendwann war eben auch die Rede von einem ganzen Album. Und das Album ist tatsächlich wirklich toll. Ich war, muss ich ehrlich gestehen, kein Riesenfan der ersten Songs, die sie released hat mit ihrer Zusammenarbeit mit Peter und Ulf. Die ersten zwei der Sachen habe ich gedacht, Blauer Sonntag und so, das war mir jetzt alles nicht so. Und die größte Sache, die der Teufel und so mit dem Trick, naja, ihr wisst schon. Das fand ich schön, aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, das will ich aber auch zu Hause hören. Und dann habe ich das Album zugeschickt bekommen zum Pre-Listening und mich hat es echt von den Socken gehauen, weil ich gedacht habe, also A, ich liebe Marcellas Stimme immer schon. Die hat eine wahnsinnig soulige Stimme. Da steckt Rotze mit drin und Schmerz und Trotz und Liebe und Tiefe. Und die ist wahnsinnig gefühlvoll. Erinnert an den jungen Rio Reiser. Ich werde das im Interview wahrscheinlich 20 Mal sagen. Ist aber wahr. Und das hat mich umgehauen. Und ich bin ja im Herzen, was Musik angeht, bin ich eine kleine Country-Lesbe. Ich mag meine Indigo Girls, ich liebe meine Melissa Etheridge und so. Insofern, Singer-Songwriter ist für mich eh ein Genre, in dem ich mich sehr wohl fühle. Wenn das mit schönen Stimmen und schönen Texten bestückt ist, noch viel besser. Und genau sowas hat die Alte abgeliefert. Und it made me very, very happy und ich habe mich sehr gefreut. Wir haben schon in der ersten Staffel darum gerungen, dass ich sie in den Podcast bekomme. Da hat es immer nicht geklappt, weil sie so wenig Zeit hat und immer nur ganz kurz in Berlin war, auch schon, um das Album aufzunehmen und Videos zu drehen und so. Und jetzt haben wir es aber endlich geschafft. So, und jetzt zur Albumpremiere gibt es heute dann den Podcast mit ihr. Es ist ein schönes Gespräch. Die Marcella, das hat ich nenne sie Marcella, das darf man, wenn man ihre Freundin ist. Hi. Peter hat im Podcast mit ihm und Ulf schon gesagt, sie redet gerne mal und es ist manchmal, muss ich so dreimal nachfragen, bis Bis wir dann tatsächlich die Antwort bekommen, nach der ich vor 20 Minuten gefragt habe. Aber es wird nicht langweilig dabei. Es ist ein echt tolles Gespräch. Und die Umwege sind immer schön. Also sie quatscht einen manchmal so ein bisschen durch den Wald, aber im Wald ist es sehr, sehr schön und informativ und angenehm und man lernt viel über sie als Mensch und über die Familie und über ihre Ansichten. Und ja, da bin ich mit ihr sehr verbunden. Ich bin ja auch jemand, der den Mund oft nicht halten kann und nicht will. Und auch da haben wir viele Gemeinsamkeiten. Und ja, ich freue mich wahnsinnig. Ich hoffe, die Folge gefällt euch so wie mir. Ich habe alle Links, die ihr dazu braucht, auch nochmal in die Shownotes gepackt, wo man das Album kriegen kann, die ganzen Videos, die ersten Videos, die sie aufgenommen hat, die Peter dann gesehen hat, sie beim Supertalent und so und dergleichen mehr. Das könnt ihr alles machen, findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten ist alles wie immer, wenn ihr meine Arbeit so toll findet, dass ihr findet, dafür wollt ihr mir Geld schicken, dann könnt ihr das tun. Ihr müsst das aber auch wirklich nicht tun und auch wirklich bitte nur, wenn ihr das Geld überhaupt, ansonsten nicht. Und den PayPal-Link, das ist www.paypal.me/barbiebreakout, packe ich auch nochmal in die Shownotes. So, und mit diesen Worten ist es jetzt auch genug von mir und ich gebe euch jetzt die Marella. Bis in 2 Wochen, bis dann. Tschüss. Hallo Marella.
Hallo Barbie.
Darf ich dich denn überhaupt Marella nennen?
Ja, aber sicher, natürlich.
Das ist der Lailas Spitzname.
So dürfen mich,
ne,
meine Freunde nennen.
Yeah.
Yes. Nein, das hat sich irgendwann, ich glaube, das war mal ein Druckfehler im CSD-Programm in Köln und seitdem habe ich den Namen Marella weg.
Ich habe es bei Laila gehört und dachte, oh Gott, das ist so süß, das passt irgendwie auch so zu dir und musste ich seitdem immer Marella nennen, aber ja gut,
absolut,
wenn ich es darf.
Cool.
Das
absolut
ist schön.
Cool.
Wie geht's dir heute, mein Schatz?
Ja, den Umsprechen am besten, den Umständen entsprechend natürlich gut. Wenn es mir besser ging, könnte ich es nicht aushalten. Nein, Quatsch. Könnte immer besser gehen, aber es geht mir gut. Und dir?
Ach du, auch so, den Umständen entsprechend. Es ist eine scheiß Zeit, machen wir uns nichts vor. Aber ja, ich kann mittlerweile ganz gut damit umgehen, glaube ich. Meine Waage sagt was anderes, aber...
Oh, wirklich, wie ich gerade zu dir gelaufen bin, habe ich gemerkt, dass meine Oberschenkel aneinander reiben. Es ist soweit.
Fat people
jetzt
problems.
Jetzt muss ich vielleicht doch mal Sport machen. Und ich habe wirklich.
Oder einfach längere Unterhosen tragen, das geht auch.
Das ist der Tipp, wirklich, den beherzige ich auch. Ich muss nach, meinst du, Rewe hat die? Oder DM oder Rossmann oder wie sie alle heißen.
I don't know.
So lange Buchsen, keine Ahnung. Ja. Aber ich habe es auch gemerkt, dass, also was ich wirklich merke, ist, dass meine Kondition dermaßen am Arsch ist.
Ich habe gar keine mehr.
Ey, ich laufe 3 Stockwerke hoch, ich klinge, als wäre ich 87 Jahre alt, pfeife aus dem letzten Loch, wirklich, ich kann nicht mehr. Ich denke mir so, ey, fuck, vor allem wenn denn irgendwann dann die Auftritte wieder losgehen, soll ich das machen? Schon gesagt, ich lege mich auf die Bühne, dem Publikum lege ich alles mit Matratzen aus, dass sie sich hinlegen können, weil die können ja auch keine 2 Stunden am Stück mehr durchfeiern. Ich sag's dir. Ja.
Ja, it's tough. Geht mir genauso. Ich habe, also tatsächlich, ich habe eine Strecke auf Arbeit, wo ich so eine Treppe, einen Stockwerk raufgehen muss. Das ist einmal halbe Treppe und dann nochmal eine halbe. Und wenn ich oben ankomme, weil man muss natürlich auch Maske tragen, bin ich immer erstmal so.
Es ist so.
Ja, es ist erbärmlich, aber hey, auch das tragen wir mit Würde.
Absolut. Mit erhobenem Haupt.
Yes.
Und reibenden Oberschenkeln.
Ja, das war aber auch für mich, das war so ein Moment im Laufe meiner Body-Entwicklung. Da, als der Punkt dann erreicht war, als ich gemerkt habe, oh scheiße, jetzt reiben meine Schenkel aneinander, wenn ich gehe und lange Strecken hinterlassen, dann Wunden. Dachte ich auch so, okay, wow, das ist neu.
Ich habe mir schon überlegt, Babypuder eben zu kaufen. Wo sollst du das denn drauf machen jetzt? Ja, man muss ja kreativ sein.
Ja. Ja, it's fun, it's very fun. Aber es geht dir eigentlich gut, ne? Wir haben ja vorhin schon mal gesprochen, auch ein wenig in der Küche. Du hast ja momentan noch einfach wirklich viel Grund zur Freude.
Ja, den habe ich. War auch viel, viel Arbeit, ja. Über 11 Jahre, wenn Wahnsinn. Ich es jetzt mal so sage. Ich bring mein Album raus.
Yes!
Yes!
Ich bin so happy, du hast keine Ahnung. Ich habe es ja zum Anhören schon bekommen, da kommen wir natürlich gleich noch zu. Ich fahre jetzt natürlich schon wieder mit 12 Türen vorher ins Haus. Aber Es ist wirklich so toll geworden und ich bin so stolz auf dich.
Das freut mich.
So tolle Leute dabei und es ist einfach alles so toll.
Das ist halt komplett ein Herzensprojekt.
Das hört man.
Es ist wirklich einfach das Songfinding, alles, das ich hatte einfach zu 1000% absolutes Mitspracherecht, was ich nicht machen wollte, muss ich nicht machen. Alles wartet immer auf mein Go, wenn es um irgendwelche Texte, Bilder fürs Booklet oder was weiß ich was geht. Bin ich nicht gewohnt, das habe ich in den 11 Jahren, wo ich jetzt als geschminkter Mann durch die Welt hüpfe, nie erlebt, dass du so ernst genommen wirst. So, weil oftmals ist es ja tatsächlich, dass, ja, ne, komm, laden wir den Transvestiten ein, ja. Da wird lustig. Aber dass deine Kunst so ernst genommen wird, dass das, was du machst, wofür du stehst, dass das wirklich so Anklang findet und dann auch noch von so jemandem wie Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die ja für mich einfach Kindheitshelden sind. Oder auch in meiner Jugend sehr viel. Ich meine, ich kann mich für immer an die Nummer, wenn du jetzt aufgibst. Die ist jetzt nicht auf dem Album, aber das ist einfach, das hat mich echt in Situationen, hat mir das geholfen, wo ich im Bett lag, nur am Heulen war und das Lied in Dauerschleife lief, wo ich gesagt habe, ja, es wird weitergehen, guck mal, wie weit du jetzt schon bist. Und ja, wer hätte mir einer gesagt, ja, du wirst irgendwann mal mit Peter ein Album machen, hätte ich gesagt, ja, fick dich und mach weiter. Ich glaube dir kein Wort. Genauso wenig, wie dass ich immer gesagt habe, ich werde niemals als Frau auf der Bühne stehen. Nein. Ja, und dann war ich besoffen an Karneval in Köln unterwegs. Tschüss.
Famous last words.
Ja.
Ja. Ich glaube aber, das klingt jetzt ein bisschen nach The Secret oder so, und das ist es ja am Ende nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass es in meinem Leben war es so, der Punkt, an dem ich aufgehört habe, zu versuchen, jemand anderes zu sein oder mich als jemand anderes auch zu vermarkten, war der Punkt, als die Knoten geplatzt sind und plötzlich Dinge in mein Leben gekommen sind, die Sinn gemacht haben und wo ich authentisch ich sein konnte und dann auch das Gefühl hatte, damit will ich auch tatsächlich dann weitermachen.
Voll.
Und ne, das ist ja, glaube ich, dann auch sowas Ähnliches, wenn man an dem Punkt angekommen ist, kommen plötzlich, ja.
Ja,
dann kriegt man auf Instagram Nachrichten von Peter Plath.
Ach ja, ich soll dir auch sagen, du kannst dich melden.
Ja, ich soll mich melden. Ich weiß, ich bin schon wieder ein paar Tage zu spät.
Ja.
Mein Leben ist kompliziert.
Busy woman.
I know. Nein, verpeilte woman.
Auch vor das kenne ich.
Schatz, du hast mir gerade erzählt offline, dass du den Podcast schon kennst und dass der auch oft bei dir bei der Arbeit läuft. Deswegen muss ich gar nicht erklären, warum ich gerne am Anfang anfange.
Ja.
Ich will immer gerne wissen, woher meine Gäste kommen und wie die Wegweichen so gestellt wurden, damit sie heute da sind, wo sie sind. Du kommst aus dem Pott im Großen.
Nee. Ich komme gebürtig aus Miltenberg. Das ist in der Nähe, also zwischen Würzburg und Aschaffenburg. Die schönste Stadt Unterfrankens.
Fränkin bist du.
Fränkin, ja. Und ich bestehe auch darauf, dass ich Franke bin und kein Bayer. Unterfranke. Bin dort groß geworden und bin nach meiner Ausbildung zum Friseur 2 Wochen später nach Köln gezogen.
Okay.
Meine Mutter wusste von nichts.
Okay, wow.
Ich habe, glaube ich, ziemlich das Herz damit damals gebrochen.
Oh je.
Weil ich einfach auf eigene Faust dann gesagt habe, so okay, ich will jetzt nicht nach München. Berlin ist mir viel zu weit weg jetzt von zu Hause. Und guckst du mal Frankfurt, Köln. So, in Köln habe ich dann irgendwie 4, 5 Gespräche, wie heißt das, Mann? Einstellungsgespräche oder sowas. Ja, so ein Kennenlernding. Und dann bin ich einfach nach Köln gefahren. Meine Mutter wusste von nichts. Und dann kam ich irgendwann nach Hause, nachdem ich die Zusage hatte. Ich so, Mama, ich ziehe dann in 4 Wochen nach Köln. Ja, mach du mal. Weil die kennt mich natürlich. Und dann war es tatsächlich 4 Wochen später. Also meine Mutter hatte da gar keine große Zeit, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen. Das tut mir auch heute sehr, sehr leid, weil heute denke ich da auch ganz anders drüber. Aber es war richtig.
Wir kennen uns nicht wahnsinnig gut, deswegen kann ich jetzt immer nur vom Gefühl ausgehen. Gefühlt kommst du aus einer Frauenfamilie für mich. Also aus einer Familie mit sehr starken Frauen, sehr viel Prägung.
Absolut.
Das war so, ne? Also Frau, also Mutter, Oma, Schwestern?
Gibt's Schwestern? Nee, ich habe Brüder tatsächlich.
Brüder.
Das sind quasi die Söhne meines Vaters. Mhm. Und aber das ist, wir sind eine riesen Patchwork-Familie. Da gibt es nicht irgendwie, ja, das ist mein Halbbruder oder mein Stiefbruder. Das sind meine Brüder und die würde ich bis aufs Blut verteidigen. Und ja, natürlich meine Kindheit, die verlief meistens am Wochenende, war ich dann bei meinem Vater gewesen. Wir hatten auch wirklich, ich glaube, bis ich 18, 19 war, da hatten wir dann mal so eine Phase, wo irgendwie, ich weiß nicht mehr, was vorgefallen ist. Ich kann es ja wirklich nicht sagen. Auf jeden Fall ist der Kontakt echt weggebrochen. Mhm. Und meine Stiefmutter hat das dann quasi eingefädelt, dass wir wieder zueinander finden. Und ich bin so glücklich darüber. Wirklich, ich bin oftmals, man sieht es ja ganz oft quasi in Familien mit LGBT-Kindern, dass es schwierig ist. So, und ich muss sagen, ich habe mich bei meinem Vater nie geoutet.
Ach, bis das heute nicht?
Ich habe es nie ausgesprochen.
Okay.
Ich habe meinem Vater meinen Freund präsentiert, habe gesagt, das ist mein Partner. Und ich kann das auch verstehen, dass da natürlich anfangs Probleme waren, weil, ich sag mal, mein Vater, der arbeitet in einer großen Firma, jeder kennt ihn, ein bisschen der Bürgermeister, was er nicht ist, aber jeder kennt ihn halt. Und es ist, das war auch bei meiner Oma immer so das Thema, von wegen, ja, was können die Leute sagen? Was denken denn die Leute?
Franken ist ja jetzt auch nicht dafür berühmt, dass es der progressivste Streifen Deutschlands ist.
Noch nicht.
Noch nicht.
Ich arbeite dran.
I love.
Ja, die Bürgermeisterin von Franken.
Toll. Okay. Ja, Stiefmütter, spannend. Meine, also ich hatte ja auch eine Stiefmutter, Ricky ist leider gestorben schon. Und also in den Jahren damals, das war einfach für uns alle wahnsinnig anstrengend, weil Familienverwerfungen bei uns und auch also die Zusammenführung von Patchwork-Geschichten, die nicht sich direkt vereint haben, es war so ein bisschen Wasser und Öl. Und damals habe ich die auch eher doof gefunden, aber so im Nachhinein, auch in den Jahren, als sie Gott sei Dank noch gelebt hat danach, wurde mir das doch auch klar. Die hat wirklich auch echt viel gearbeitet, dass wir aus dem ganzen Wahn irgendwie halbwegs schadfrei rauskommen und hat auch wirklich auch zwischen meinem Vater und mir dann irgendwie vermittelt über Jahre. Heute wäre es nicht mehr nötig, aber ja, damals schon. Ja. Hut ab für die Stiefmütter.
Absolut. Und ich
die haben
auch
zu Unrecht
sagen,
einen schlechten Ruf.
Ist wirklich. Das ist ein falsches Bild von Disney. die Stiefmütter sind nicht immer böse.
Noch ein falsches Bild von Disney.
Ach ja.
Happily Ever After ist ja auch nicht so das Thema.
Das hat mir so falsche Einsichten aufs Leben vermittelt. Ich dachte, so muss es doch sein. Warum läuft es denn bei mir nicht?
Same. Ich erinnere mich an meine erste längere Beziehung. Und ich war so nach drei Monaten oder so, als so die rosa Veilchenbrille mir von den Augen fiel, dachte ich so, wie, dann kann das jetzt ja nicht, das kann ja keine Liebe sein, weil so kenne ich das nicht aus dem Fernsehen. Und dann, das hat wirklich, also es hat mich wirklich eine Zeit gebraucht, da durchzuarbeiten, dass das, was mir so aus Filmen versprochen worden ist, in Realität vielleicht eher selten vorkommt.
Absolut. Und es dauert. Es dauert, bis man das begreift, dass es nicht so ist.
Ja.
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 Gut, also bei deinem Vater hast du dich so nicht geoutet, aber es wird ja irgendwann einen Punkt gegeben haben, wo dir klar geworden ist, ach so, ich bin anders.
Genau, das war, also ich bin der Meinung, dass ich das schon immer wusste. Mhm. Das, ganz im Ernst, ich hatte meine Ariel-Barbie, ohne die bin ich nicht baden gegangen. Die hatte dann immer so ein Hochzeitskleid angekriegt und ich hab's geliebt, wenn dieses trockene Kleid ins Wasser ist und dann war das nass und ich hab, du bist auf der Titanic, Ariel. so ein Shit habe ich gespielt, ja, aber Ariel war auch nicht die einzige, die ich hatte. Ich hatte auch so einen Frisierkopf und was weiß ich, es war einfach klar, es war klar. Und ich habe einen riesen Geschiss damals gemacht, bis ich mich bei meiner Mutter geoutet habe. Das ging so, ich hatte auf der Berufsschule jemanden kennengelernt und war immer bei dem. Mhm. Der hat in Aschaffenburg gewohnt, in der Stadt und ich halt 20 Kilometer weiter um Land. Und wir sind halt am Wochenende meistens nach Frankfurt gegangen. Hätte ich meiner Mutter gesagt, wir gehen
seid
nach Frankfurt
Engel,
feiern.
Seid ihr in Engel oder wo seid ihr hin?
Wie?
Blue Angel?
Den gab es nicht mehr. Also ich glaube, einmal habe ich es noch in Blue Angel geschafft. Zur Karaoke und dann war da Schicht im Schacht. Wir waren meistens im Luckys oder im Puls.
Okay.
Das Puls war quasi meine Prägung. Das ist das erste Mal richtig schwul feiern und so, aber gibt ja auch nicht mehr leider. Hm. Ja, und wir sind immer nach Frankfurt dann gefahren und ich hatte dann mit einer Schulkollegin ausgemacht, ich sag meiner Mutter, ich bin bei dir und wenn was ist, sag ich, bin ich da oder was, weil ich bin gerade am Klo oder ich schlafe, was weiß ich.
ich bin sehr lange kacken.
Ich muss immer sehr lange.
Die Marella macht groß, sehr lange.
Die macht Häufchen. Haufen. Oh Gott. Ja, viel Spaß. Prost. Vielleicht sollten wir dazu sagen, wir sitzen hier mittags um
14:09 Uhr.
Ist 14:09 Uhr und gönnen uns
einen günstigen Rotwein, der sehr gut schmeckt.
Ja.
Weiß auch nicht, ob der günstig war, aber die
Flasche sieht so aus. Ja, es war jetzt nicht so teuer.
Na, siehste. Also, aber er tut sein, erfüllt seinen Zweck.
Definitiv. Stößchen.
Prost. Das schneiden wir nicht raus.
So. Dann kam irgendwann der Punkt, wo er zu mir kommen wollte. Er möchte auch mal meine Familie und meine Freunde kennenlernen. Ich so, oh, bitte nicht. Ja gut, okay. Er hatte mir das montags gesagt, samstags kommt er. Ich so, okay, kriegen wir hin. Bis samstags habe ich meiner Mutter natürlich nichts gesagt. Samstagmittags um 2, er kam um 4. Ich stand auf einer Treppe, weil mein Zimmer war im ersten Stock. Wir hatten so ein kleines Häuschen. Und ich so, Mama, ich muss dir was sagen. Aber nee, warte noch mal kurz. Und dann bin ich noch mal hochgegangen. Dann habe ich die 0800 111 0111 angerufen. Das ist die Telefonseelsorge.
Oh Gott.
Und habe gesagt, ich muss mich jetzt bei meiner Mutter outen. So und so ist mein Freund kommt gleich. Und ich hätte ja einfach sagen können, ein Schulkollege schläft hier.
Ja, aber wolltest du auch nicht?
Nee, wollte ich nicht. Und dann sagte die mir am Telefon, ja, also wenn ihre Mutter sie liebt, wird sie das schon akzeptieren. Tschüss.
Ja.
Ich so, okay, danke.
Was machen Sie eigentlich beruflich?
Ist so. Und dann stand ich da eine Stunde rumgedruckst und kein Wort rausgemacht. Ich so, Mama, ich muss ja was sagen, aber du darfst mich nicht hassen. Und oh Gott, es ist alles so schlimm. Und sagt, jetzt setz dich hier hin und erzähl's mir. Und ich so, Mama, ich glaube, ich mag nicht nur Mädchen. Und dann hat die einmal kurz geschluckt und hat neben sich auf die Couch gehauen und so, setz dich sofort, ich will alles wissen. Und somit war das Thema vom Tisch. Ich muss sagen, mein Stiefvater, der war Berufssoldat, da hatte ich halt echt ein bisschen Schiss, weil ich würde nicht sagen, dass ich jetzt den ultra strengen Ton zu Hause erfahren habe, aber mir wurde schon Respekt beigebracht, was ich auch sehr wichtig fand, auch heute. Mhm. Und meine Mutter dann, ja, soll ich es ihm sagen oder sagst du es ihm? So, ja, ich sag es ihm, aber erst irgendwann. So, und dann kam mein Freund. Und meine Mutter so, oh Gott, ich habe nicht genug eingekauft, wir müssen noch einkaufen fahren zum Essen, was mag der denn? Und dann sind wir einkaufen gegangen, haben noch ein bisschen Zeug gekauft und ja, als er dann sonntags wieder gefahren ist, kam mein Stiefvater nur, sag mal, war der schwul? Ich so, pff, keine Ahnung, also, ich, naja, ist ja nicht schlimm, ne? Und da war so dieses, dass er gesagt hat, naja, ist ja nicht schlimm, war das dann auch, ich glaube, ich habe dann auch 2 Tage später gesagt, du,
ich das übrigens auch.
War mein Freund. Mhm. Ach, habe ich mir doch gedacht, ist doch alles gut, wo ist das Problem? Und das war, also ich muss sagen, ich hatte wirklich, bis auf meine Oma, das ein super entspanntes Outing, meine Oma und meine beste Freundin damals.
Deine Oma wollte, du hast gesagt, du hast ja schon angedeutet, das ist, was die Leute sagen und so.
Genau, bei meiner Oma war das Problem, die hatte, ja bevor sie gestorben ist, hatte sie schon 16 Jahre lang Krebs. Und das erste Mal, als sie die Diagnose bekommen hat damals, hat sie die quasi von uns bekommen, weil meine Patentante ist Ärztin und sie hat dann vom Krankenhaus Bescheid bekommen und meine Oma hat gesagt, wenn irgendwas ist, will sie das von uns erfahren. So meine Patentante meiner Mutter Bescheid gesagt, die mir das dann auch sehr schon beigebracht. Wir ins Krankenhaus gefahren und dann habe ich gesagt, du musst das durchstehen, du wirst ja noch irgendwann deine Urenkel kennenlernen.
Oh.
So, und das war ein Stichpunkt, der hat sehr lange gesessen. Also da war auch noch nichts mit, so ich muss mich jetzt outen oder so, aber das war immer so ein Aufhänger irgendwie. Was sie sich, glaube ich, sehr gewünscht hat. Irgendwann war das vollkommen in Ordnung, aber die Anfangszeit war für sie schon schwierig.
Weil du das Versprechen quasi gebrochen hast in ihren Augen oder weil sie den Sinn zum Weiterleben dann nicht mehr gesehen hat?
Sie hat definitiv den Sinn zum Weiterleben gesehen, aber sie hat halt immer mal wieder so erwähnt von wegen, ja, du hast ja auch Großenkel Großenkel versprochen und ja, man kann ja adoptieren, ist doch gar kein Problem. Kriegste, mache ich. Also wurde halt irgendwann sehr locker und ich sag mal auch, am ersten Weihnachten, nachdem ich mich geoutet habe, wurde mein Freund dann auch da schon mit zum Essen eingeladen. Also sie war schon cool damit. Ich glaube, zwischen ihr und mir war das null ein Problem, aber meine Oma ist halt natürlich auch aus einer anderen Zeit, die war halt auch sehr geprägt. Was denkt die Gesellschaft darüber? Ich glaube, dass die nie ein Problem mit gleichgeschlechtlicher Liebe hat oder so. Die fand auch Oder die schwulen Schlagerstars, wo es halt offensichtlich war. Fand die auch immer toll.
Naja, wir sagen heute, das war offensichtlich, aber die Leute haben ja früher auch geglaubt, dass Liberace hetero war. Also, hi.
Hi. Sag, ja, gut.
Ja. Ja. Aber ich kenne das von meiner Oma auch, die hatte das auch. Die war mir gegen, also ich war ihr ein und alles und ich hätte alles machen können, was mich glücklich macht oder so. Ja. Das war kein Problem, aber sie konnte das Wort schwul nicht aussprechen. So, das war schon für sie schon, das war mit so viel Scham besetzt, das konnte sie nicht aussprechen. So, immer, so.
Ja.
Sie wissen schon, du weißt, der ist halt anders. So. Und ja, was die Leute sagen, das war immer ein Riesenthema. Ja. Also halt kleines Dorf auch und so. Und ich bin halt immer schon auffällig rumgelaufen und war halt sehr bunt.
Hello.
Ja, es war dann immer so, ach, und die Nachbarn, und du siehst ja toll aus, aber.
Ja. So. Also ich glaube, dass unsere Großmütter einfach nur Riesenangst um uns hatten. Ging, glaube ich, gar nicht so, was könnten die Leute jetzt über mich als Großmutter sagen, sondern was ist, wenn er aufs Maul kriegt? Was ist, wenn er dadurch verfolgt wird, diskriminiert wird? Und ich meine, das war ja schon schlimmer als heute. War es ja. Und,
ist dir sowas passiert?
Sehr wenig, weil ich einfach so eine große Schnauze habe, dass ich mir sowas gar nicht groß bieten lasse. Ich erinnere mich immer wieder an eine Situation in Köln, da bin ich in die Bahn eingestiegen mit einem Kumpel, den man es halt offensichtlich angesehen hat, weil er einfach so eine Trutsche war. Mhm. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich war in Drag und er saß neben mir, auch schon die Beine überschlagen und schick. Und dann kamen halt vier Leute rein, die dann meinten, guck mal, die Transe und die Schwuchtel daneben, was weiß ich. Ja, und ich hab dann gesagt, ja, was willst du denn eigentlich? Die Transe tritt dir gleich in die Eier, dann kriegst du hier aus der Bahn raus. Und die so, jo, chill mal. Und ich glaube, das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich lasse mir da nichts gefallen. In der Schulzeit habe ich das ja. Mhm. In der Schulzeit war schlimm. Also da habe ich echt viel Hass erfahren. Ich habe auch viel, Fürworte bekommen. Aber es war schon eine Scheißzeit, das kann man mal sagen. Ich denke da ungern dran zurück, auch gerade, weil ein Lehrer mitgemischt hatte. Das war von der Parallelklasse, der hatte dann in seiner Klasse da ging es in irgendeinen Sportunterricht, was weiß ich, ja, solange ihr da nicht so rumtänzelt wie der Kaub aus der anderen Klasse, ist das in Ordnung. So, und ich habe das dann von einer Mitschülerin aus der Klasse, die hat mir das zugetragen und dann bin ich auch während dem Unterricht in das andere Klassenzimmer und habe den zur Rede gestellt. Das ist dem hoffentlich bis heute noch unangenehm.
Die Marella, ich
wirklich, lieb's. HB-Männchen. Ich bin HB-Männchen. Laila ist auch immer so, die muss mich immer zurückhalten. Du hältst jetzt die Fresse. Nein, ich halte nicht die Fresse, ich muss mich äußern.
Das ist wie mit mir und Melly, I love.
Ja.
Wir haben eine ganz ähnliche Dynamik. Also Melly und ich, wir sind ja aus dem gleichen Jahrgang, wir haben viel die gleiche Scheiße erlebt. Also
Laila ist älter, wesentlich, viel älter.
Bitch. wir haben in der Vita viele Sachen laufen deckungsgleich und dann gibt es andere Sachen, die halt komplett anders sind. Aber vieles ist halt sehr, sehr ähnlich. Also einer der größten Unterschiede ist eben, dass ich auf die Fresse bekommen habe und das als, ich habe mich fortan als Opfer gesehen und das ist bis heute noch so, da muss ich immer aktiv gegen anarbeiten. Aber mein Sofortimpuls, wenn mich jemand, wenn ich das Gefühl habe, es könnte gefährlich werden oder wenn mich jemand beschimpft oder so, mein eigentlicher Impuls ist Flucht und Verstecken und klein werden und untergehen. Melly hat diese Problematik nicht. Die hat auch keine Angst vor körperlicher Auseinandersetzung und die macht sich dann immer schon bereit. Und ich bin dann immer so, oh Gott, nein. Oh
Gott, ja, ich kenn's.
Und allein in den Supermarkt gehen und so. Also ne, wenn dann jemand irgendwie Schwuchtel so sagt, so und leise, mein Impuls wäre weiterzugehen und zu hoffen, dass das einfach nicht eskaliert. Melly ist dann, was? Was hast du gesagt mit deiner hässlichen Freundin da? So.
Ja.
Und Eskalation vorprogrammiert, habe ich auch nicht mal Lust zu. Mhm. Aber es ist natürlich die gesündere Variante. Also insofern.
Für einen selbst, glaube ich. Ja,
klar.
Es macht viel.
Die fragt mich jetzt natürlich auch nicht, ob ich da Bock drauf habe.
Ja. Darf ich kurz?
Aber meine Beste. Es ist natürlich besser, das Maul aufzumachen, als.
Natürlich, natürlich. Also meine Beste, die nennt mich auch immer ganz liebevoll Orang-Utan Klaus. Weil ich mich dann immer so aufbaue. Ja, ist wirklich, ich bin wie so ein Pitbull, weil ich dann nicht an mich halten kann. Komm mit Ungerechtigkeiten nicht zurecht. Das war auch in der Schule schon immer ein Problem. Mhm. Auch wenn es der letzte Assi war und ich habe gemerkt, okay, der wird aber gerade nicht fair vom Lehrer behandelt. Mhm. Dann habe ich mein Maul aufgemacht, dann bin ich aber auch in der Pause immer 2-3 Minuten länger im Klassenzimmer geblieben, um das noch kurz zu klären mit der Lehrerin, weil ich einfach meinen Standpunkt dann klar machen wollte und sagte, das war so nicht in Ordnung.
Nee, da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich habe nur das Problem, wenn es um mich geht.
Ja, so, ja, da natürlich, stecke ich gerne ein. Das ist, ich würde sagen, okay, das ist bei mir wahrscheinlich eher in einer Beziehung, dass ich sehr vieles hinnehme, was mir absolut schadet, was meinem Herz schadet und auch meinem Vertrauen. Aber ich habe so viele Sachen hingenommen und das Schlimme ist, wenn andere dann kommen und du gibst dann Tipps. Nee, das würde ich nicht mit mir machen lassen. Das, um Gottes, hau den raus, nix da. Ja, und selbst weißt selbst du, hängt das letzte Opfer, was in der Ecke sitzt, heulend mit seinem Tee oder Wein.
Been there, done that.
Ja.
Aber auch da, Alter hilft viel. Man wird weiser und ich bin mittlerweile sehr gut, meine Grenzen abzustecken und auch zu sagen, was mein Wert ist und wer mir nicht mehr auf die Füße treten darf und so. Das macht irgendwann auch Spaß, aber man muss es halt erstmal lernen.
Ist so. Und das kam bei mir mit 30.
Ja.
Ich hatte
wie alt bist du jetzt?
32.
Musst du kurz überdenken.
Ja, manchmal denke ich schon, ich bin schon 33, aber nee, noch nicht. Aber es war echt, ich hatte mit 28 hatte ich tatsächlich eine Midlife-Crisis.
Okay, wow.
Das war krass. Ich habe vorm Spiegel gestanden bei meiner besten Freundin im Schlafzimmer und guck und denk so, hast du da ernsthaft eine weiße Augenbraue?
Ist nicht dein
Und diese
Ernst.
Weiße Augenbraue, dann habe ich mich da rein.
Also kamen, ein Haar.
Ein Haar.
In der Augenbraue.
Genau, ein weißes Haar.
Pomarella.
Ja. Wir kamen vom Feiern. Ich habe aber was getrunken gehabt. Und dann habe ich mich da so reingesteigert. Mein Körper hört auf, Farbstoffe zu produzieren. Er stirbt langsam.
Meinem
es geht auf die 30. Es ist so. Und mit 30, oh Gott, wo soll das hingehen? Du bist erst 28. Und ich muss sagen, es kam so eine innere Gelassenheit mit der 30, das ist ja gruselig. Wirklich, ich kann, das ist ja so ganz im Ernst, so wenn ich von meiner besten den Mädels dann, die sind beide 19, wenn ich denen dann irgendwie sage, ey Leute, das kommt neu, ich sag's euch, ich hätte es auch nie geglaubt. Und das ist so, jeder, der mir damals irgendwelche Tipps fürs Leben gegeben hat, ich sag, ja laber, keinen Scheiß, ich mach das anders. Nix, es wird einfach besser und ich freue mich wirklich auch älter zu werden.
Same. Also nicht körperlich, lügen wir uns nichts vor, körperlich gerne nicht. Ich hätte gerne den Metabolismus von vor 20 Jahren, wo ich einfach ein halbes Schwein zum Frühstück esse und abends immer noch ein Kilo weniger wiege. Gerne, aber ansonsten will ich mit nichts, also ich bin gerne, werde gerne älter.
Es ist wirklich, ja und auch all diese Typen, was man so erleidet und ne, diese Opferrolle, das macht was mit einem. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich jetzt nicht nur beziehungstechnisch, sondern auch außerhalb schon viel mit dir macht, wie du mit dir umgehen lässt, auf der Arbeit oder was weiß ich. Du musst dir einfach selbst deines Wertes bewusst sein.
Ja.
Und wenn du das nicht, ganz im Ernst, also mittlerweile, ich schreibe E-Mails an meine Geschäftsleitung, die hätte ich vor 5, 6 Jahren niemals geschrieben, weil ich mich nicht getraut hätte.
Same.
Und heute sage ich ganz im Ernst, ich bin hier ein guter Mitarbeiter, die Kunden freuen sich, wenn ich hier stehe und dann kann ich doch wohl verlangen, dass das und das und das passiert. So, und dann, ich glaube, das respektieren die auch sehr, weil sonst wäre ich ja schon längst weg. Das muss ich dazu sagen. Aber
glaube ich auch.
Ich glaube, wenn du konstruktiv und vernünftig sprichst, auch mit Vorgesetzten oder mit deinem Partner oder Freunden, all das, was halt nicht so läuft, es muss gesprochen werden, sonst keimt er immer mehr in dir auf und das wird schlecht und das ist nicht gut.
Nee, man signalisiert halt sich dann auch, dass man es nicht wert ist, sich für sich selbst einzusetzen. Ne? Und das ist ein ganz wichtiges Ding, das irgendwann zu kapieren, dass alles, was man tut, ja eben auch einem Teil innen signalisiert, eigentlich bist du mir nichts wert.
Ja.
So, eigentlich
ja, bist lass du mit dir machen.
Genau. Und das, ja, das ist eine Wunde, die eitert und das möchte man nicht.
Nee.
So, weise Worte von mir. Dankeschön.
Noch nicht am Ende, das war noch kein Abschlusswort.
Nein. Kannst du dich erinnern, wann du gemerkt hast, dass du Spaß am Singen hast, dass du singen kannst?
Also von können würde ich heute noch nicht sprechen.
Halt die Fresse, du Fott.
Nein, es ist, ach, das ist so ein Ding, wo wir jetzt genau wieder auf den Punkt von vorher kommen. Du vergleichst dich einfach ständig.
Ja,
du bist dich immer am Vergleichen und es ist, wenn ich dann denke so, okay, ja, ich bin Marcella und aber das ist Conchita und Conchita ist einfach eine Koryphäe, diese Stimme und alles. Aber warum sollte ich das sein?
Schatzi, das bist nicht du.
Genau.
Du bist
und
die Marcella.
Und das ist das.
Aber also, wenn wir jetzt mit Vergleichen mal kommen wollen, du musst dich ja nicht mit Leuten vergleichen, die eben eine Wahnsinns-Kopfstimme haben oder so, because that's not you. Aber ich meine, du klingst wie der junge Rio Reiser und du schaffst die Emotionalität von einer Tamara Danz.
Oh Mensch,
Schatzi,
stop it.
Zwei meiner Helden und ich habe Gänsehaut.
Ich auch.
Und das ist wahr. So,
Dankeschön.
Ne? Das ist keine Honigschmiererei, das ist wahr.
Ich kann ja auch ganz schlecht mit Komplimenten so umgehen. Ich sehe es hier. aber nee, es ist halt wirklich so, du bist immer so, und jetzt muss ich ja dazu sagen, ich oder mein Social Media und so, es findet ja gar nicht in diesem Übermaß im Drag-Universum statt. Mhm. So, ich folge natürlich vielen Drag-Queens und finde das auch ganz spannend, was alle so machen. Aber für mich ist es halt leider oft so, dass das immer meistens nur so, oh ja, und ich habe die besten Skills und look at my face und was weiß ich. Ich weiß, dass ich weder das beste Make-up habe, außer beim Albumcover. Das war Laila. Das ist so super.
Das Albumcover ist sensationell.
Da war sie. Und sie musste sich so zurücknehmen. Ich scheiße sie ja immer an.
Ich weiß, wir haben geschrieben.
Ja.
Schon. You don't know. weil
da hat die dir gesagt, frag die das und das bestimmt.
Nee, sie hat, bevor das Albumcover rauskam, hat sie geschrieben, oh, ich muss ja das PR-Foto muss ich da machen und so. Da muss ich mich auch zurückhalten. Da wollten die natürlich. Aber ich glaube, es ist schön geworden. Sag mal, was du denkst. Und dann habe ich es gesehen und ich war so, alte Bombe.
Ja. Bombe. Da hat sie auch gesagt, willst du dich selbst schminken oder soll ich? Sag ich, mach bitte du. Ich möchte was, wo ich gerne für immer drauf gucke und sage, das, da sahst du gut aus.
Das sieht mega aus.
Ja, ich bin auch wirklich sehr glücklich. Aber es ist einfach, ich denke halt immer so, ja, gut, du bist im Make-up nicht der Beste, aber du bist halt einfach, so wie du bist, bist du richtig. So, ja. Und auch, ob das jetzt gesanglich ist, wenn der eine sagt, aber du singst super, wo ich mir denke, ey, hör doch mal andere an. Und dann muss das gar nicht im Drag-Bereich sein. Da kann das ja auch jeder andere Sänger sein. Und das ist, glaube ich, auch überhaupt mein Ding. Warum ich jetzt überhaupt dazu komme, weil ich einfach glaube, dass Drag mir da einfach auch sehr viele Türen geöffnet hat. Weil ohne, wir haben, keine Ahnung, wir haben 20 Casting-Shows im Jahr. Da bewerben sich hunderttausende Leute und davon sind auch mindestens, keine Ahnung, 50.000 bei jeder Sendung gut. Es gibt so viele gute Sänger und dann denke ich mir immer so, ey, wie kann das denn sein, dass du jetzt ein Album machst mit Peter Platte und Ulf Sauer und überhaupt allen? Aber ich glaube, es ist halt einfach, weil ich was zu erzählen habe.
Es ist, weil du was zu erzählen hast. Es ist, weil du in der richtigen Community unterwegs bist von Leuten, die deine Erfahrungen teilen, die mit deiner Frequenz irgendwie connecten können, mit dem, was du zu erzählen hast, mit deiner Energie und auch mit deinem Schmerz. Das spielt ja auch eine Rolle.
Ja. Der Schmerz ist.
The struggle is real.
Aber er connected.
Ja.
Weil Leute sich einfach. Und ich bin ja grundsätzlich auch. Ich meine, das hat man ja auch schon beim Supertalent damals gesehen, als ich mir Titanium, die Piano-Version, weil ich einfach sage, ey, ich liebe Sia, ich liebe ihre Lyrics und dieses Lied hat einfach so eine krasse Message und das geht einfach in diesem scheiß Disco-Bums so unter. Mm. Natürlich, ganz im Ernst, ich kann es nicht erwarten, bis ich mal wieder in einem Club stehe und Titanium von David Guetta läuft. So.
Same.
Wirklich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wenn Same. Die Leute ausrasten werden, ich inklusive, aber was Sia mit den Lyrics ausdrücken wollte, geht meiner Meinung nach voll unter. Das ist ein geiler Club-Hit, aber ich glaube, auch so habe ich die Leute überhaupt beim Supertalent ansprechen können. Das war nicht das Conchita-Wurst-Double, das war ein Aufhänger natürlich. Ich war in Köln bei einer Veranstaltung, da haben die mich gefragt, ja, du singst doch, könntest du vielleicht Conchita-Wurst-Double machen, wir wollen hier so ein paar Doppelgänger und so. Ich so, ja gut, ich sehe halt null aus wie die, da haben wir in Köln quasi besseres Double, aber die kann er nicht singen. Grüße.
4711.
Stößchen. Und ja, mache ich gerne. Und das wiederum hat dann irgendjemand gesehen, der in der Produktion bei der UFA arbeitet und dann gesagt, ey, hättest du nicht Bock als Conchita, weil das ist top aktuell, die hat den ESC gewonnen. Ich so, ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite ist dieses Double-Ding natürlich, ich habe quasi wie gefühlt jede Drag meiner Generation mit Lady Gaga-Imitation gestartet. Wenn ich an Candy denke oder, also gefühlt hat jeder irgendwo Lady Gaga genannt, warum er Drag Queen wurde nachher. Ist meiner Meinung nach auch eine der größten Drag Queens unserer Zeit.
She is. Also auch nach eigener Aussage, sie ist sich sehr bewusst, dass sie Drag macht.
Und das finde ich einfach super, weil sie das so in die Welt trägt und für uns auch so viele Türen öffnet da. Gut, wir kommen ab vom Thema. aber es war einfach diese Double-Geschichte. Ja, ich singe gerne Rise Like a Phoenix. Aber das wurde nie für mich produziert. Das wurde nie für mich geschrieben. Ich kann damit was verbinden, aber ich kann damit nicht das verbinden, was Conchita damit verbindet. Mhm. Und ich glaube, jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, jetzt fürs Album zum Beispiel, wo wir, glaube ich, gleich noch drauf kommen. Ne?
Natürlich.
Das ist aber Sorge. Größtenteils, ja, die Promo muss laufen. Nein, aber es ist halt natürlich, es sind viele Coverversionen auf dem Album von Rosenstolz, weil ich einfach gesagt habe, es ist mir so wichtig, weil diese Musik mir so viel geholfen hat. Und ich glaube nicht, also ganz im Ernst, ich habe noch nie irgendeinen Bot benutzt für Instagram oder was weiß ich, der dann Leuten folgt. Und wenn die mir zurückfolgen, entfolgt der automatisch. Das gibt es ja so Sachen, damit deine Follower steigen. Ich habe weder einen Cent investiert noch sonst irgendwas, dass irgendjemand mir da folgt. Natürlich werden manche Beiträge auf Werbung geschaltet, gerade wenn wir einen Song rausbringen, da willst du ja auch für werben. Ist
blöd, wenn nicht.
Eben. Aber grundsätzlich denke ich mir, die Leute sollen mir doch folgen, weil sie mir folgen wollen und nicht, weil sie da gebottet wurden. Keine Ahnung, wie man es nennt.
Wie ist denn, du hast gerade gesagt, es sind nicht alles Coverversionen. Wie viel Songs sind denn Cover und wie viel sind für dich geschrieben worden jetzt?
Also richtig für mich geschrieben wurde quasi Sidekick und Original. Mhm. Das sind die zwei, die wirklich biografische Lieder sind. Mhm. Der Rest ist tatsächlich bestehend Heller. Ja. Heller wurde ja natürlich auch, den gab es zwar schon ein bisschen länger, aber der hat halt so gut gepasst dann. Und erlebt ja gerade auch gerade so ein Revival, wo ich gar nicht drauf klarkomme. Auf einmal taucht er wieder, YouTube geht hoch und ich denke mir so, wo kommt's denn jetzt her? Zwei Lieder später.
Der Markt hat eigene Gesetze.
Ist so, ist so. Und ich glaube, das ist auch so ein zeitloses Lied. Das heißt, wenn wir dann irgendwann wieder Pride feiern können, 2045
haben so viel nachzuholen. Oh. Wir müssen Chromatica einmal rauf und runter tanzen. Ey, dann müssen wir alle unsere alten Hits tanzen.
Gott.
Und Hella und Sidekick. Wirklich, in der Remix-Version.
Der Scheiß auf 90er und 80er Partys, wir brauchen dann so 2000er Partys.
Voll!
Wirklich. Voll. Weißt du, wie lange ich schon sage, ich möchte mal auf eine Party gehen, die nur so Jenny from the Block und was weiß ich, all das spielen?
Schatzi.
Ja, Köln ist nicht Berlin. Ihr habt das bestimmt.
Wir hatten das.
Ja, okay.
Ja. Nein, wir ganze DJ-Mädels, wir haben alle, von 80er bis heute immer alles dabei gehabt, natürlich, wie sich das hier hört.
Also die 2000er, das war schon eine mega geile Zeit.
Ja.
Also jetzt, klar, man wird ja auch älter. Wenn ich google auch immer mal zwischendurch, wie alt ist Hit Me Baby One More Time, dann denke ich, fuck, wie alt bist du,
ist nicht gerade 30 geworden?
Nee, jetzt hörst du wohl auf.
Nee, aber es ist warte mal, ich weiß.
Es ist, glaube ich, irgendwie 21, 22.
Sowas, ja.
Ey, überleg mal.
Ja. Fuck me gently with a chainsaw. Ist nicht schön.
Ist so. Es ist erschreckend.
Wir haben gerade über Original gesprochen, also ein Lied, das auf dem Album ist, das für dich geschrieben worden ist und ihr dreht morgen auch das Video dazu.
Genau.
Worum geht es in dem Song?
Der Song ist quasi eine Art Kontaktaufnahme zu meiner Oma, weil ich bis heute, das mag spirituell und was weiß ich, was wie klingen, aber ich glaube, das Band, was meine Oma und ich hatten, das ist bis heute nicht getrennt. Das konnte auch ihr Ableben nicht trennen. Und das Krasse war einfach, dass das letzte Mal, wie ich sie gesehen habe, das war donnerstags, montags ist sie gestorben, hat sie gesagt, wir haben sehr viel über das Thema Tod gesprochen. Also das stand im Raum, wir wussten das, dass es soweit ist irgendwann. Und wir haben da sehr viel drüber gesprochen, was mir sehr viel geholfen hat, auch in der Zeit mit dem Abschließen, weil die ist ein Jahr vorher ins Koma gefallen. Und ich bin der Meinung, wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre sie da auch schon gestorben. Mhm. Aber sie wusste, dass weder meine Mutter noch ich mit so einem abrupten Ableben von ihr, weil sie ist nur wegen Bauchschmerzen ins Krankenhaus damals gegangen. Mhm. Und dann war OP und zack, Koma. So. Und wäre die da gestorben, ich würde heute noch.
Aber es war der Krebs, oder?
Mitunter, ja.
Okay.
Also es war dann, die hatte im Darm und dann Verwachsungen und dann hatte sie mal wieder Bauchschmerzen, dann ist ins Krankenhaus und dann wurde sie operiert und dann haben wir montags noch kurz telefoniert und dann danach wurde sie ins Koma gesetzt und ich so, wow, so. Und dann sind wir da natürlich hin, das war alles ganz tragisch und überlebt sie das und wacht sie wieder auf. Ich dann bei meiner Oma die Wohnung durchsucht wegen der Patientenverfügung und all den ganzen Scheiß. Aber ich glaube, die hat einfach gewusst, dass ich das niemals durchgestanden hätte. Hätte ich nicht. Ich würde heute wahrscheinlich noch in Behandlung sein, deswegen. Und dann hat sie quasi noch ein Jahr geschafft. Sie kam dann, glaube ich, 2-3 Wochen war sie im Koma. Und das letzte Mal, wie gesagt, als ich sie gesehen habe, war dieser Donnerstag, wo sie dann gesagt hat, weißt du, Marcel, wenn ich tot bin, dann werde ich da oben alles für dich in die richtigen Wege leiten. Und ungelogen, 2 Wochen später habe ich Kontakt mit Peter gehabt. Es ist einfach so krass und es verbindet uns so viel, weil es ist einfach so, diese Menschlichkeit, die er hat. Ich habe schon mit so vielen Menschen gearbeitet in den letzten 11 Jahren, wo ich Drag mache. Und jeder ist immer nur, sieht nur Dollarscheine und ne, Hauptsache der Profit und
ja, wie sie dich benutzen können.
Genau, die Kuh wird gemolken, solange sie Milch gibt. Es ist nun mal so. Und Peter schrieb mir bei Instagram, weil ich ein Vincent-Cover so eine Minute hochgeladen hatte, ey, find er mega und was weiß ich. Und dann dachte ich mir, oh, jetzt folgt er mir, ich habe ja noch ein paar mehr Lieder, also postest du noch hier die Zigarette danach und was weiß ich. Und dann schrieb er mir, hast du nicht Lust, dass wir so ein Cover mal richtig machen? Nicht einfach quasi, dass du die Instrumentalversion aus YouTube nimmst und dann ein Lied aufnimmst, sondern dass wir das richtig machen. Neue Melodie und so. Ich so, ja, super gerne, das wäre eine Riesenehre. Und ja, so ging das dann, dass wir dann gesehen haben, ey, wir sind super close miteinander. Also es ist wirklich, Peter weiß so vieles von mir, weil wir uns einfach so, ja, so tiefgründig unterhalten. Das ist echt gruselig manchmal, wo ich mir denke, das kann nicht sein. Das ist, irgendwie muss das eine Verbindung mit der Oma sein. Das ist für mich einfach, und das ist mein Glaube, und ich glaube nicht an, also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich bin jetzt kein Fan von der katholischen Kirche, obwohl Same. Ich Katholik bin, aber ich würde schon sagen, dass ich an irgendwas glaube. Ich kann dir das nicht in Worte fassen, aber ich glaube nicht an diese Institution, die sich hier gebildet hat den Leuten Geld aus der Tasche zieht. Und ich muss mich dann quasi als schlechter Mensch von denen noch hinstellen lassen, weil ich homosexuell bin.
Vom pädophilen Frauenverachterverein.
Genau, danke. Das ist einfach die größte, egal.
Wir haben nichts gegen katholische Menschen, by the way.
Nein,
es ist die Institution der Kirche, die uns Sorge bereitet.
Es gibt so viele Christen, die mir schreiben, ich bin Christ und lebe dein Leben, wie du willst. Das ist unser Glaube und
good for you.
Alles, wie gesagt, jeder muss seinen Glaube finden, aber alles, was irgendwie extrem wird, ist scheiße.
Ja.
Ist ganz gleich, was es ist.
Wenn dein Glaube an, ne, also wenn es ein Glaube ist, Glaube kommt ja von Glauben, nicht von Wissen.
Genau.
Wenn dein Glaube meine reale Existenz einschränkt, dann haben wir ein Problem und dann werde ich auch nicht die Fresse halten.
That's the point.
Very sorry. Zurück zu Peter.
Ja. Und wir haben dann gesagt, so, okay, so die Klicks bei Spotify sind super und YouTube läuft und also wir haben uns mal besprochen, hättest du Lust, ein Album mit uns zu machen? Ja, da bin ich fast am Sabini-Platz an der Ampel in Ohnmacht gefallen, weil wir da gerade aus so einem Bioladen rauskamen und ein Stück Käse gekauft haben und stehen da an der Ampel, ja, ich habe mit Ulf gesprochen, wir würden gerne ein Album mit dir machen. Was? okay, ja, und dann kam ein Gespräch und wie wir das machen wollen und ich glaube, das war so auch so ein bisschen Peter und meine Idee zu sagen, also natürlich war das auch meine Idee. Ich hätte sagen können, okay, wir machen ein komplett neues Album, neue Lieder und überhaupt. Grundsätzlich war es mir aber wichtig, dass wir uns wirklich kennenlernen, weil ich sag mal jetzt von den Aufnahmen von Der größte Trick und Blauer Sonntag, da hatten wir beide nicht viel miteinander zu tun. Das war halt wirklich eher so im Hintergrund, was da abgelaufen ist, weil ich die Songs in Hannover aufgenommen habe, bei einem Kollegen von Peter. Und dann, wie war das dann? Ja, und dann kam in den Gesprächen so drauf, wo ich gemeint habe, ich fände es sehr schön, wenn ich, weil ich habe natürlich auch eine ganz andere Generation von Followern, die jetzt Marcella begleiten und ich hasse es ja, Fans zu sagen. Ne? Ich finde das immer so, er ist ein Fan von mir. Ich sage immer, sind meine Begleiter auf dieser Reise.
Bitte leg dir nicht so einen Namen zu, ich hasse das.
Also, die Rockefellers.
Gibt es schon?
Es gab da. Es gab beim Supertalent. Nein, alles gut. Die gibt es auch nicht mehr, glaube ich. Also nicht mehr in dieser Konstellation. Das war nämlich die Marcellinator-Familie.
Oh, wow.
Ja, okay. Ich wusste selbst nicht, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Für mich sind diese Menschen, die das toll finden, was ich mache, das sind Begleiter, die finden das toll, was ich mache und die begleiten mich auf diesem Weg. Aber ich finde so Fan sein, ich bin Fan von Lady Gaga, ja, aber so bin ich keine Person, wo jemand ein Fan von mir sein kann. Ist in meinem Kopf, weiß ich nicht, ob das so ist. Es ist schön, wenn Menschen mich bewundern und das ist, wie gesagt, ich kann das aber einfach nicht realisieren. Und
man muss das als Künstler, glaube ich, irgendwann loslassen. Also es gibt, jeder Mensch hat seine eigene Begründung oder seine eigene Befindlichkeit, warum er sich jetzt von dir besonders angesprochen fühlt. Und das muss man ja gar nicht selber bewerten oder richtig finden. Aber man freut sich natürlich.
Natürlich dass es Leute freut gibt, die man das sich begleiten. Über den Zuspruch und freut sich, wenn die Leute das feiern, was du machst. Aber für mir war es halt einfach wichtig, dass ich, auch weil ich gerade so viele Nachrichten von jungen LGBTQIA+-Menschen bekomme, die sagen, mit deiner Haltung, mit dem, was du machst, gibst du mir Kraft, weiterzuleben. Und das sind Worte, die sind einfach so, die wiegen extrem viel.
Ja.
Und ich gehe da mit einer gewissen Verantwortung rein. Same. Und ich wüsste, dass egal jedes Thema, was ich bei Peter anbringen würde, dass wir das irgendwie zu einem Lied machen würden. Aber ich dann gesagt habe, ich würde gerne auch ein paar Lieder, die es schon gibt, die mir damals geholfen haben, weil so viele Menschen haben gar keinen Bezug mehr zu Rosenstolz. Mhm. Ich meine, die Medienmaschinerie, die ist ja nur am Laufen und ständig gibt es was Neues.
Ich war entsetzt. Ich war schockiert, weil ich hatte, ich war bei der Arbeit und ich hatte eine Liste gemacht mit Namen, mit Leuten, mit denen ich schon gearbeitet habe und mit denen ich für die zweite Staffel arbeiten wollte. Und da standen natürlich auch Peter und Ulf drauf. Und aber halt auch eine ganze Reihe anderer Leute. Ich will jetzt hier, Spoiler, Leute, ich werde jetzt hier nicht die Namen der anderen Gäste der Staffel sagen, aber für mich große, wichtige Namen in unserer Community. Und ich habe die bei Arbeit vorgelesen und da sind auch schwule Menschen dabei, queere Menschen dabei. Und alle waren so, kenne ich nicht.
Ja.
Conchita kenne ich. Kenne ich nicht. Und wo ich halt echt denke, so, Alter, wie schnelllebig ist das heute? Und wie viel Erinnerung an die Leute, die ja gerade mal vor 10 Jahren irgendwie auf der Bildfläche waren.
Mhm. Und das sehr erfolgreich.
Wie kann das sein, dass das bei euch nicht mehr auf dem Zettel ist? Also ja, ist ja alles gut und schön und ihr habt Instagram und das ist super und es gibt täglich 5 neue und so, alles fein. Aber hi, ja. 10 Jahre.
Ich muss auch sagen, ich komme bei der neuen Musik auch gar nicht mehr hinterher. Ich bin jetzt in dem Alter, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, früher,
ja.
als ich die Bravo gelesen habe, ne, natürlich. Und dann kam damals so Christina Aguilera und Britney Spears und ich so, meine Mutter, die musste sich wahrscheinlich jede Story, die in der Bravo stand über Christina oder Britney, musste ich der erzählen.
Und meine Mutter, alles total wahr, wie du heute und weißt so. Und alles nicht erfunden, wie du heute weißt.
Alles ist wahr, alles, was die Presse schreibt, ist wahr, die Klatschpresse.
Ja, die haben immer recht.
Immer, die wissen auch alles. Mhm. Die wissen viel mehr als man selbst. Mhm. Und meine Mutter, die hatte da so gar keinen Bezug zu denen. So, und ich so, wie kann das denn sein, dass du die nicht so liebst wie ich?
Alter,
so, also, und jetzt bin ich selbst in dem Alter, wo ich mir denke so, who the fuck?
Ja.
Was ist das denn für eine Musik, die ihr da hört?
Eben. Was? Und ich bin auch schon seit 10 Jahren, bin ich die alte Frau, die immer sagt, das ist doch keine Musik mehr und so. Das war doch Musik, hör mal, Janet Jackson. So, aber so schlimm, wirklich, bei der Arbeit vorletzte Woche, läuft halt, irgendjemand macht so eine Playlist an und ich schwöre dir, nach einer Stunde frage ich so, es ist doch jetzt seit einer Stunde dasselbe Lied, oder? Und alle so am Schreien vor Lachen so, was, nein? Und ich so, Leute, es klingt original genauso. Es macht klick, 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 und dazwischen labert irgendwie ein Typ. And I don't understand a word und es macht keinen Sinn. Und aber alle so, nein, und es ist total unterschiedlich und es ist total super. Und I get it, ich will es überhaupt nicht verurteilen.
Oh,
ich will euch nicht sagen, das ist schlechte Musik oder.
Aber wir hatten bessere.
Yeah.
So.
Und also, die konnte man zumindest auseinanderhalten.
Definitiv. Definitiv. Aber ich weiß nicht, ob das so ein Altersding ist, weißt du?
Das ist auf jeden Fall
ein Altersding. Ach, scheiße, ey. Willkommen zum Talk der Grannies.
Tragisch, ja, aber geriert. Geriert, ja, schlimm.
Ja, wo waren wir?
Ich wollte wissen eigentlich, was speziell ist am Original. Also du hast gesagt, Kontaktaufnahme zu Oma.
Genau.
Ich würde gerne mehr über die Beziehung hören.
Es ist, welche Beziehung?
Die zu deiner Oma.
Ach so. Das ist schon was.
wait.
Die Beziehung zu meiner Oma.
Okay,
die war,
ich mache eine Notiz.
Schnell niederschreiben. die Beziehung zu meiner Oma, die war einfach super. Das war eine Bindung, ich glaube, wie ich sie nie mehr auf der Welt finden und haben werde. Ich will, um Gottes Willen, ich will da auch nie, ich denke, ich habe dann immer sofort ein schlechtes Gewissen, wenn ich das sage, so, weil das klingt dann so, ja, dem seine Mutter kann ja nicht so cool sein, wenn er die Oma so viel mehr liebt. Aber ich glaube einfach, dass so ein Ding, es ist ja immer so, du gehst zur Großmutter und dann kriegst du noch einen 5er zugesteckt oder was weiß ich. Man hat immer ein besseres Verhältnis meistens mit den Großeltern.
Die müssen dich halt nicht mehr erziehen, ne? Die können da sein für Verwöhnung und Kühe und so.
Eben. Und ich glaube, deswegen hast du schon mal Grund auf eine andere Bindung zu deiner Großmutter in der Regel. Mhm. Aber das war einfach, es war nie einfach bei uns. Und aber sie hat es halt immer irgendwie geschafft, dass ich ein absolut gutes Umfeld habe, damit ich gut aufwachse. Sie hat meine Mutter da unterstützt, wo es nur ging. Meine Mutter war 21, ganz im Ernst. Wenn ich mir denke, ich hätte mit 21 ein Kind gekriegt, ciao.
Ficknörle.
Also das wäre nichts geworden. Ja. Und ich denke mir auch heute noch, um Gottes Willen, du könntest keine Verantwortung für ein Kind übernehmen. Mhm. So, ich habe jetzt mit Blumen angefangen. Ich habe jetzt echte Blumen bei mir.
Ich habe Blumen wieder aufgegeben. Ich habe jetzt eine Sukkulente. Also ich hatte ganz lange gar nichts. Dann hatte ich einen Bambus, weil der muss einfach nur alle zwei Monate muss mal Wasser nachgegossen werden. Der ist jetzt gelb, also der muss jetzt weg. Den habe ich gekillt anscheinend. Jetzt habe ich eine Sukkulente bekommen und mir wurde gesagt, die muss man alle zwei Monate einmal ansprühen. So, dem widme ich mich. Also das Pflanzen, ist, no. Tiere geht.
Ja.
Weil die können schreien, wenn
die
was ist.
Die können sich melden, ist so. Wirklich, über Weihnachten, Silvester war ich bei meiner Familie, auch mit in Quarantäne vorher, dass da jeder safe ist. Und dann war ich, glaube ich, zweieinhalb, war ich in der Heimat gewesen. Ich habe nicht an meine Blumen gedacht, ich kam zurück. Ach du lieber Gott.
Ja.
Das Ding ist, ich habe mit dem Basilikum angefangen, ne, weil ich mir dachte, komm, kauf dir keine teure Blume, kauf dir erstmal so ein,
kluges Mädchen.
Hier im Einkaufsmarkt, Supermarkt, kaufst du den Basilikum, der wächst heute noch und ich kann kein Blatt pflücken, weil wir eine Bindung haben. So mein Basilikum,
Och, Mann,
und ich, ja, der ist riesengroß, ich zeig dir nachher ein Bild. Ich fotografiere den auch so stolz Willst wie so eine Mutter.
Ein Bild von meinem großen Basilikum sehen?
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Bindung zu meiner Oma ging auch über Blumen.
Gotcha.
Nein, wir haben einfach wirklich, und es ist schwierig natürlich, wenn du einen Menschen bis zu seinem letzten Tag mehr oder weniger begleitest und wenn du weißt, dieser Mensch leidet einfach seit 16 Jahren. Das macht was mit dir und ich habe mir oft schon die Frage gestellt, gehe ich zur Vorsorge oder will ich es gar nicht wissen? Sind diese 16 Jahre überhaupt, waren sie für sie überhaupt, war das Leben? So, das sind so Fragen, die du dir stellst und mittlerweile sage ich, natürlich will ich es wissen, weil das Leben hat so viele schöne Seiten auch. Mhm. Und aber das war so kurz nach dem Tod, ich werde nie zum Arzt gehen, ich werde mich nie irgendeiner Vorsorgeuntersuchung beugen. Wenn ich Krebs habe, will ich es nicht wissen, weil dann geht es mir besser, als wenn ich da 16 Jahre dahin vegetiere.
Naja, aber es kann ja auch anders laufen. Mein Vater
natürlich, um Gottes Willen.
Vorsorgeuntersuchung diagnostiziert worden, Chemotherapie, Bestrahlung, lalala, aber er hat es geschafft und ist seitdem krebsfrei, Gott sei Dank.
Ja, und das
ist halt auch. Und wäre der nicht gegangen?
Genau. Ne? Das, ich habe halt nur so einen Tunnelblick dann auf meine Großmutter gehabt und einen Hass und eine Wut auf alles und jeden gehabt, weil man ihr so gesehen nie helfen konnte, weil der Krebs immer wieder da war. Und du denkst ja einfach, wie kann es denn sein? Die hat nie getrunken, nie geraucht, die hat jeden Morgen ihren Apfel und ihre Birne zum Frühstück da geschnitten. Und ich dachte, ach, hör auf, dann brauchst du nicht. Und dann denkst du dir, wofür soll ich so gesund leben, wenn es mich dann so umhauen kann? Mhm. Das ist so eine Phase, worüber ich Gott sei Dank weg bin. Und ja, ich kaufe auch Obst, wenn ich einkaufen gehe. Nicht nur TK-Pizza.
Freut mich, das zu hören. Ja. Die Zuhörer freuen sich bestimmt auch.
Kauft Obst. Ja.
Okay, also zusammenfassend kann man sagen, es ist ein Abschied oder ein Liebesbrief an deine Oma. Was ist es?
Ich habe damals bei der Beerdigung habe ich eine Rede gehalten. Mhm. Und
ach Gott, das habe ich nicht gemacht. Ich ärgere mich bis heute.
Ja, also ich habe die tatsächlich auch dann online gestellt, weil es mir einfach auch wichtig war, das irgendwie mitzuteilen, weil seit jeher ist meine Oma immer irgendwie ein Thema gewesen. Und habe diese Rede dann quasi auch online gestellt. Und
ich weiß.
Damals der Pfarrer.
Bei Instagram.
Genau.
Ja.
Da, ich glaube, das waren 4, 5 Seiten. Und der Pfarrer in der Kirche, und ich habe da auch immer wieder durchscheinen lassen, ne? Ich bin ja auch nicht dumm, wo ich diese Rede halte, nämlich in der Kirche. Und habe dann natürlich auch, du hast mich sein lassen, wie ich wollte. Du hast mich lieben lassen, wen ich wollte. Und du hast mir immer gesagt, dass Gott, weil meine Oma war, glaube ich, die hat an Engel geglaubt. Und ich habe immer gesagt, das ist vollkommen in Ordnung, solange sie ihre Kraft da drin findet. Ich teile diesen Glauben zu einer gewissen, ja, zu einem gewissen Prozentsatz, aber nicht in dieser Form, wie meine Oma geglaubt hat. Aber habe das halt auch in der Kirche gesagt. Und der Pfarrer, der wusste nach dieser Rede, der wusste gar nicht, wo er anfangen soll. Der war am Schlucken, der wusste, der hat gesagt, er hat noch nie so eine Rede gehört. Und ich glaube, ich kann grundsätzlich viel besser schreiben, wie dass ich rede. Mit Liederschreiben hat es bisher noch nicht geklappt, aber wir arbeiten dran. weil es einfach, ja, ich finde es einfach so wichtig, gerade wenn du so eine Möglichkeit hast, und das hat ja meine Oma auch gesagt. Das ist ja nicht, dass ich mir da irgendeinen Schmuh aus den Fingern gezogen habe, um da in der Kirche eine Show zu machen, sondern dachte einfach nur, jetzt passt aber auch die Möglichkeit vor, diesen Menschen mal zu sprechen, und die ganze Gemeinde sitzt da, und das sind ja auch alles so, na, was denken die Leute? Aber jeder, und die waren so, ich glaube, das hat auch viel mit den Menschen gemacht, und wie gesagt, wenn du ein Mensch, ich bin glücklich, dass ich meine Oma 31 Jahre bei mir hatte, das Glück haben andere nicht. Nur wie gesagt, der letzte Gang ist natürlich immer schwer. Ich habe ein relativ abgeklärtes Verhältnis zum Tod. Ich sage, wir, jeder kommt mit dem Versprechen beim ersten Atemzug, bekommt er das Versprechen, irgendwann auch den letzten zu machen. Das ist ein ganz normaler Vorgang auf der Welt, und keine Zeit ist unbegrenzt. Aber du möchtest natürlich trotzdem was Schönes in der Zwischenzeit erleben, und das ist auch wichtig, und ich finde, da sollten die Leute viel mehr machen, weil man befasst sich mit so viel Negativem, also wirklich, seit dieser Lockdown-Geschichte, ich habe mein Handy oder ich sag mal soziale Medien lange nicht mehr so im Blick, wie ich das davor hatte, wo ich so viel, also wichtig, und um Gottes Willen, wenn du mal einen Tag, ganz im Ernst, ich habe jetzt glaube ich seit 3 Tagen schon wieder nichts gepostet, und es ist mir scheißegal, weil ich sage, ich habe mir mal einen Druck gemacht, jeden Tag muss irgendein Bild, und ach du lieber Gott, und warum?
Hau ab. Wirklich. Machst du, wie heißt das Ding, Clubhouse?
Nee, ich habe kein iPhone.
Ah, okay.
Ja, aber auch das ist, auch das ist einfach, da denke ich mir wieder, du bist so alt dafür, ganz im Ernst. Ich sitze da und denke, okay, dann sitzen die da und labern. Und
seriously.
Ich penne ja hier in Berlin bei meinem besten Kumpel, und der hat das und hat auch gesagt, warst du da schon mal? Ich so, nee, ich habe kein iPhone. Sollen wir da mal reinhören? Ich war da auch noch nie drin. Ich habe mich zwar angemeldet. Ich so, ja, dann mach doch mal. Ja, dann waren wir in so einem Raum wie irgendwelche Stalker, und irgendwie viele Leute unterhalten sich.
Ja, ist total weird. Ich fand's auch total weird. Also, und ich habe Freunde, die es total gehypt haben am Anfang und so, ja, du musst uns. Und dann habe ich mir da ein Profil gemacht, bin da rein und war dann auch sofort Speaker. Also ich war so, seriously, ich bin in den Raum. Ich hatte noch nicht mal raus, wo man das Mikro, hält man den Finger drauf oder muss man wieder loslassen oder wie funktioniert es überhaupt? Und dann jemand so, ach, guck mal, Barbie ist im Raum. Schwupps. Und bist jetzt Speaker, sag doch mal was. Und ich war so, hallo, ich bin's, die Bärbel. So. Also, ja, Albtraum. Nee, aber ich habe dann eben auch irgendwann dann aufgehört zu reden und habe einfach dann zugehört und fand's, also es war halt so ein bisschen Lippenbekenntnismäßig, ne? Da haben sich halt alle gegenseitig ihre Wokeness beklatscht und was sie alles gelernt haben und so, das ist ja schön und ist auch wichtig, aber den Mehrwert habe ich jetzt für mich noch nicht gesehen. Und dann sagt man von, ja, aber du musst dann selber einen Raum machen, habe ich auch gedacht, über was soll ich reden? Also, ihr habt meine Podcasts, die könnt ihr hören.
Ja.
Da habe ich Zeit, mich mit Leuten zu befassen, ohne dass mir jemand reingrätscht, ohne dass ich irgendwie 20 Leute gleichzeitig unterhalten muss. Und es bleibt bestehen. Also die Leute können es immer wieder anhören. Mhm. Warum soll ich das noch zusätzlich zu allem, was ich eh schon mache,
ganz
mir noch ein Medium ans Bein binden, noch eine App ans Bein binden, die bespaßt werden muss?
Genau.
Ohne dass es irgendeinen Mehrwert hat, ohne dass es hängen bleibt.
Ich habe so schon bei WhatsApp so viele Chats, wo ich noch antworten muss. Bye. Wahrscheinlich auch seit Monaten.
Bye.
Da kann ich, das kriege ich noch nicht mal hin. Wie soll ich es dann schaffen, mich da noch hinzusetzen und eine halbe Nacht zu telefonieren mit Menschen, die ich gar nicht kenne oder nur von Instagram oder so kenne. Das Ding ist, als ich damals beim Supertalent war, da gab es noch keine Stories oder sowas.
Hm.
Da konntest du bei Instagram posten, konntest auch bei Facebook, damals wurde Facebook, ja, ich habe ganz im Ernst, es gibt ja diese, bei Facebook kannst du ja, also wir kämpfen hier mit dem Flaschenzumacher, Korkendingens, dass die Flasche zubleibt.
Mhm. Genau, dass nichts rausläuft.
Dass nichts rausläuft und uns nicht wegläuft.
Nicht in die Gläser kommt. So,
Flasche. Hey, komm, den letzten Spuckrest kannst du jetzt auch noch einschenken.
Ja, schreib ihn dir an.
Da lässt die letzten Tropfen drin, weißt du?
Ich bin eine Lady.
Total classy.
Ja, übrig lassen.
Chin-chin.
Supertalent ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Also, ich kenne dich ja nun. So ein bisschen. Mhm. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl, glaube ich, wie du so tickst. Diese Art von Selbstvermarktung und Dieter Bohlen und so, das ist schon eher was ich nicht so mit dir in Verbindung bringe. War das ein Spagat für dich? Oder ging
extrem.
Das? Ja.
Es ist natürlich zu der Zeit, wie gesagt, es gab, man hat die sozialen Medien natürlich genutzt, um sich sichtbar zu machen, aber so wie das heute möglich ist mit Stories und was weiß ich was, ne, es gab's nicht, also da, ey, boah, hast du die Story, wie oft sehe ich eine lustige Story und schicke die dann an einen ausgewählten Kreis Freunde weiter, sei, ey, Leute, müsst ihr sehen, ist ja viel einfacher heute, da quasi stattzufinden. Und damals, natürlich, da war ich auch noch an so einem Punkt, jung und naiv, von wegen, boah, ja, berühmt zu sein ist bestimmt schon geil und überhaupt. Und ja, aber irgendwie stand ich dann quasi vor dieser Jury damals, das war Guido Maria Kretschmer, Bruce Adell, Lena Gerko.
die hat mittlerweile Gerko.
Auch geworfen. Gott, ich bin schon voll, ey, ich habe noch nichts gegessen heute.
Schatzi, das ist das zweite Glas.
Ich vertrage nichts mehr, ich saß doch.
Ich mach dir gleich meine Stulle.
Und der,
The Bohlen.
Der andere, Fo Bohlen, genau. Ja. Ja, und ich habe natürlich sofort gemerkt, also zwischen Lena Gerke und Guido und mir, das hat irgendwie gefunzt. Also da war so krass, okay, wir sind echt auf einer Ebene. Fand die Interviews, die sie danach quasi über mich gegeben haben, fand ich auch sehr schön. Aber auch Guido, wie gesagt, das ist
Guido ist ein Schatz.
Toller Mensch. Ja. Also wirklich, ich bin so glücklich, dass ich in dieser Staffel aufgetreten bin, weil ich mich mit keiner Jury so wohl gefühlt hätte wie mit dieser. Mit Dieter Bohlen habe ich so gar keine Verbindung. Also, der hatte mich gelobt.
Ja.
Das war toll. Aber dann hatte ich nie mehr was mit dem zu tun. Also du unterschreibst natürlich dann quasi eine Art Optionsvertrag, wenn beidseitigem Interesse, da ja, könnte man ein Album machen. Und ich habe nur gehofft, hoffentlich nicht, weil es einfach nicht meins gewesen wäre. Der ist super erfolgreich, das hat er sich auch erarbeitet.
Naja, aber es ist ja auch eine Art von Vermarktung, ne? Also dass man dann als schwuler Mensch oder als queerer Mensch dann eben auch in so eine, finde ich, fast schon karikaturistische Ecke gedrückt wird, ne? Dass man halt so Mark Medlock den einen Sommerhit im Jahr machen muss.
Genau.
Und irgendwie, ich bin der nette Schwule von nebenan. Inhalte haben wir nicht.
Ist nee, kompliziert. Genau.
Lächel doch mal.
Shut up and sleep with me.
Genau.
Bye. Ich liebe den Song.
Sin with Sebastian. Das war meine Zeit, Baby.
Ja, ich sah genauso aus. War ich noch klein.
Schlimm. Ja, ich weiß. Fick dich. Ficke sich sie.
Aber ich habe sie schon gehört.
Ja, ja.
Ja, und wie gesagt, mit Guido, ich meine, man muss ja sagen, das war auch eine schön diverse Jury.
Mhm.
Mit Bruce auch noch an der Seite, der war ja auch super lieb. Aber mit Dieter, wie gesagt, das hat einfach nicht gefunkt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich bin da auch glücklich drüber. Das Einzige, es hat mich noch nicht mal getroffen, aber das ist eher das, was mir andere im Nachhinein erzählt haben, als ich gewonnen habe dann an dem 21. Dezember war es, glaube ich, 2014, kam das Ergebnis und man hatte ganz klar gemerkt, mit dem ich als letztes dann quasi auf der Bühne stand, die letzten zwei, war ich definitiv nicht Dieters Favorit. Und dann wurde ich es halt. Und dann, nachdem alle aufgestanden sind, Glitterregen und ich das Lied nochmal gesungen habe und dann ist er weg. Dann war das. Und dann wusste ich, okay, das ist für den einfach nur ein Job. Und das ist ja vollkommen in Ordnung, natürlich.
Sure.
Der sitzt da, der bewertet, ob das Sinn hat oder nicht, ist eine andere Geschichte.
Ja.
Aber es ist sein Job und der geht jetzt nach Hause und gönnt sich.
Schreit seine Frau an. Was man dazu macht.
Wahrscheinlich. So.
Ja.
ja, und das war ja auch danach dann, ich habe sehr viel über Menschen gelernt, muss ich sagen. Leider auch über meine ehemalige Arbeitgeberin. Das war eine sehr gute Freundin von mir. Und ich musste halt zum Beispiel eine Woche vorm Supertalent, musste ich mir freinehmen. Wegen den Proben und allem. Und es gab einfach Riesenprobleme auch noch im Nachhinein dann mit ihr.
Ärgerlich.
Es ist mega ärgerlich. Es ist menschlich einfach so schlimm, dass du dich so in Menschen täuscht. Und auch im Nachhinein, wie gesagt, solange die Kuh Milch gibt, wird sie gemolken. Und das war so immer das Ding. Die Leute wollten mich immer irgendwie. Und ich sag mal, als Künstler, du hältst dich an jedem Grashalm fest. Du willst ja irgendwie, und das klingt gut und das klingt gut. Und so, auf der anderen Seite denke ich mir, okay, es hat halt alles auch so seinen Sinn gehabt, dass das passiert, dass ich das jetzt vielleicht viel besser genießen kann.
Ich glaube auch. Also ich hatte ja auch viel, viel enttäuschende Geschichten.
Man hörte davon.
Ja.
Man kann es auch lesen.
Bin ich nicht gut darin, die Fresse zu halten. Ja, ist so. Ich glaube tatsächlich, dass das, also A, lernt man viel besser auszusieben für die Zukunft. Du lernst viel besser Nein zu sagen. Du lernst viel besser auch deinem Bauchgefühl zu trauen. Manche Sachen, die zu gut klingen, sind auch zu gut.
Ja.
Haben dann einen Widerhaken irgendwo. Und wie gesagt, je authentischer man so für sich durchs Leben geht, glaube ich, und je besser man aussortieren kann und je besser man aufs Bauchgefühl hört und auch auf den eigenen Wert dann wieder achtet und eben die Sachen nicht frisst und schluckt, sondern eben sagt, nö, das gefällt mir so noch nicht und das will ich so nicht,
ja,
dann kann es auch irgendwann was werden.
Ja, also auch Peter meinte damals bei dem Gespräch, also ich kann dir da keine Erfolge versprechen. Ich kann dir sagen, dass wir das zusammen machen und dass ich das sehr gerne mit dir mache. Und,
Schatzi, aber der will wirklich, dass du Erfolg hast. Also,
das habe ich ja in deiner Folge gehört. Da war, Gott, wirklich, ich saß zu Hause und dann habe ich die Folge angemacht. Ich dachte so, ja, schön, tolle Folge. Und dann die letzten 10 Minuten, da ging es ja quasi nur noch um mich. Und ich dachte mir so, what the fuck? Und oh Gott, ich bin geschmolzen auf meinem Küchenstuhl. Das war wirklich. Und das ist, glaube ich, dass dieses Herzliche und das, ja, es gibt halt nicht mehr viele Künstler, die das mit so viel Herz machen. Und oder auch du, dein Podcast. Ich bin glücklich, dass ich mich mit Menschen umgebe, die wirklich die Sachen machen, weil sie sagen, wir wollen eine Stimme für die Community sein, wir wollen, aber es geht nicht darum, ich will Fame sein.
Nee, also das bei, ist Peter, bei, mir aussortiert. Bei Peter und bei Ulf ist es nicht, also generell, wenn ich mit denen spreche, habe ich nie das Gefühl, dass es um sowas geht. Und das habe ich bei vielen anderen schon, dass man nach außen hin tut, man macht es für die Community und sobald die Kameras aus sind und die Mikros gekappt sind, dass man dann eben doch einen anderen Ton anschlägt. Mhm. Und das habe ich bei den beiden nie erlebt. Mhm. Also gar nicht, nicht mal im Entferntesten, sondern das komplette Gegenteil. Es geht immer, ja, und auch wenn ich daran nichts verdiene, ist mir egal, ich stecke lieber noch was rein.
Ja.
Ich will, dass das funktioniert. Mhm. Und in dem Fall jetzt, als wir über dich gesprochen haben, ob jetzt im Podcast oder auch offline, also die lieben dich und die wollen unbedingt, dass das für dich funktioniert und dass du damit Geld verdienst. Es geht mir gar nicht um die. So. Wir wollen, dass so die Marella Geld verdienen. Nee, aber seriously, es geht darum, dass die wollen, dass du erfolgreich bist, dass du glücklich bist mit dem, was du machst und dass du gehört wirst.
Das höre ich auch. Also sagt auch immer, kennt wenige Menschen, die so, ich will schon fast sagen, verbissen dahinter sitzen und arbeiten. Weißt du, ich sitze nächtelang da und dann schreibe ich irgendwelche Texte um und ob das jetzt, wie gesagt, fürs Booklet ist oder irgendwelche Pressetexte, dass das halt alles so gut, wie es geht, die haben Leute, die das machen. Mhm. Und sagen, ja, schreib mal bitte da einen Pressetext und, aber das wird halt nicht verlangt. Mir steht offen zu sagen, ich möchte das gerne machen und ich mache das. Ich habe auch immer bei meinen Auftritten wirklich, es kam vielleicht 3-4 Mal vor, dass ich irgendwo mit dem gleichen Mix aufgetreten bin. Ich habe mich 3 Nächte lang hingesetzt und irgendwie umgeschnitten.
Alter, ich habe die Geschichte, glaube ich, im Podcast erzählt. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe im GMF,
ja.
Gott hab es selig, wer weiß, ob wir das jemals nochmal wieder feiern können.
Ja.
Da hast du auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel nochmal im Auto schnell einen neuen Mix geschnitten,
genau,
den du dann allerdings auch schon lippensynchron drauf hattest mit allen Übergängen, beziehungsweise nicht lippensynchron, sondern hast ja gesungen, aber du wusstest genau, wann welche Übergänge kommen. Und den hast du dann performt mal eben so aus der Tasche und das war halt alles das so eine Punktlandung und satt, dass die ersten 3 Reihen ein bisschen flach gelegen sind. So.
Ich bin, glaube ich, auch auf irgendwelchen Schultern
durch ein fleißiges Mädchen.
Das ist halt, ja, das war mein Anspruch an mich.
Ja, einfach, aber ne? I like.
Das ist, weil ich, wenn ich mir denke, okay, ich habe mir dann immer gedacht, oh Gott, wenn du irgendwann mal selbst Musik machen solltest, dann musst du immer mit den gleichen Sachen durch die, mittlerweile weiß ich, es ist eine ganz andere Geschichte.
Ja.
So, weil du ja selbst da was so viel mit verbindest und, aber was weiß ich, dass ich am Ende noch Bad Roman singen konnte.
Ja.
Wo ich mir denke, boah, die Alte, die muss das ja schon 100.000 Mal performt haben, dass die überhaupt noch Bock da drauf hat und das so rüberbringt. Und das war für mich auch immer so, ja, das wird so kommen und wenn das dann deins ist, wird das sowieso nochmal ein ganz anderes Ding sein. Und so ist es jetzt auch mit dem Album. Natürlich sind da Coverversionen drauf, aber es ist so komplett mein Stil, wie ich das immer machen wollte, wie ich wollte immer schön Gitarren-Sounds drin haben, ich wollte eine E-Gitarre, ich wollte Schlagzeug und nicht Elektrobeats sind geil, gar keine Frage. Ich liebe meine Sidekick-Nummer, aber ich liebe auch die akustische Version davon, weil es einfach nochmal ein ganz anderes, es bringt halt einfach auch nochmal die Nachricht anders rüber.
Ja. Naja, und es ist halt, also es lässt halt auch Raum für den Schmerz, der ja da ist, ne? Und der auch in jedem Song irgendwie drin ist. Ich habe ja nicht umsonst Trio Reise und Tamara Danz zitiert, weil das schwingt ja schon auch mit. Also, ja.
Ja.
Hast du eine Ahnung, woher der kommt?
Der Schmerz?
Ja.
Naja, weil ich es nie wirklich mitteile. Also das ist auch, das war tatsächlich auch schon, da hatte ich mit meiner besten Freundin schon, das waren so die einzigen Reibungspunkte, die wir je hatten. Weil ich mich in gewissen Situationen einfach nicht öffnen kann. Ich muss das mit mir selbst ausmachen. Ich muss, wenn mir irgendwas Beschissenes passiert, ich brauche da meine Zeit, dass ich das komplett mit mir selbst irgendwie, und irgendwann kommt der Punkt, wo ich dann darüber sprechen kann. Dann kann ich darüber sprechen, als wäre es das Normalste der Welt. Aber bis es soweit ist, bin ich doch sehr verschlossen und ich kann aus heutiger Sicht da meine beste Freundin absolut verstehen, weil wir wirklich so wie Seelenverwandte sind. Wir müssen uns nur angucken, wir wissen sofort, was der andere denkt. Aber wenn du dann weißt, dem geht's schlecht und er spricht nicht mit mir drüber, was für ein Bild das. Ich habe das nicht aus ihrer Sicht gesehen, ich habe das immer nur aus meiner Sicht so, okay, ist alles scheiße und wie soll das hinkriegen und überhaupt und bla bla bla. Aber dass sie mir immer eine helfende Hand war, mich immer unterstützt hat, egal in was, das habe ich in dem Moment nicht gesehen, wie sie sich vielleicht fühlt dabei. Und das tut mir auch bis heute weh, dass ich das so gemacht habe, ihr das Gefühl so vermittelt zu haben. Mittlerweile, wir haben da Stunden drüber gesprochen, wirklich. Und ich würde sagen, dass es sich in vielerlei Hinsicht schon verbessert hat. Aber ich meine, kein Mensch ist auch perfekt und es gibt immer Sachen, wo ich erstmal irgendwie selbst drauf klarkommen muss, bevor ich dann sage, so, oh, das kotzt mich gerade schon wieder so an. Oder das ist passiert, glaubst du nicht. Und ja, das. Glaube, dass ich da sehr viel in meinem Leben angestaut habe. Das, was ich jetzt quasi erzählen kann. Natürlich erwarten die Leute von der Drag Queen ja Party und aber
Ach,
genau
fuck
das,
that.
genau, ich
Schatzi.
sage, deswegen sitzt auch
Fuck
du noch
that.
hier, weil
Ja.
es ist eben, das Leben ist nicht Glamour.
Nope.
Das
Also nicht
Leben
nur.
ist nicht nur. Genau, das Leben ist Glamour, wenn man unterwegs ist. Unterwegs sein kann, hör auf. ja, aber du, ich hatte in Mannheim auf dem CSD, das war einer der. Das war einfach so krass. Ich weiß nicht, wie viel tausend Menschen da waren. Ich habe, Finale war Bohemian Rhapsody und Zugabe war Angels von Robbie Williams. Und alle, ich habe tausend Feuerzeuge gesehen. Alle haben mitgesungen. Das war ein Applaus, wie ich ihn, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie gekriegt habe. Und ich gehe von der Bühne runter, bin dann auch direkt ins Hotel gegangen, weil ich auch relativ am Ende dran war. Und dann sitzt du in einem Hotel und es ist still, dass es fast schon in den Ohren wehtut, wo du denkst so, bist du jetzt schwerhörig oder was ist jetzt gerade? Und du sitzt da alleine. Und keiner applaudiert dir und keiner sagt, boah, super, und du bist alleine. Und dann kommt dein normales Leben auch wieder. Diese 20 Minuten bis zu einer Stunde auf einer Bühne, das sind die schönsten, die ich eine ganze Zeit lang hatte. Mir ging es wirklich sehr beschissen zwischendurch. Und ja, ich finde, genau das ist das, warum Menschen sich für mich interessieren, weil ich natürlich immer schon unangenehme Sachen angesprochen habe, aber ich glaube, jetzt auch einfach irgendwie der Punkt gekommen ist, wo ich sage, ich für mich habe alles erreicht, was ich jemals erreichen wollte, was ich mich noch nicht mal getraut habe zu träumen, ein Album mit Peter Plate und Ulf Leo Sommer zu machen, dass ich sage, ich habe gar nichts mehr zu verlieren und ich habe den Menschen was zu erzählen und es ist ganz im Ernst, wenn sich ein 50-Jähriger das anhört, der denkt ja, Junge, da passiert noch so viel in 20 Jahren, da kannst du aber glauben.
Was ob du?
Pass op, Jung. Aber ich glaube einfach, und ach, ich will da auch gar nicht auf irgendeine Tränendrüse, ich will einfach nur mitteilen, okay, jeder hat das Recht, seine echt niedergeschlagenen Stunden zu haben. Und dann muss es auch raus für dich. Und wenn du alleine bist und wenn du nur, weil ich bin so jemand, ich höre dann auch noch die todtraurigste Musik, wenn es mir schlecht geht.
Das habe ich mir abgewöhnt.
Das ist wirklich, und wenn ich dann, dann sitze ich zu Hause, mein Mikrofon, und dann singe ich irgendwelche todtraurigen Lieder ein und schicke das an meiner Besten rüber und die so, ist alles okay bei dir, soll ich vorbeikommen? Sag ich, nein, ist alles gut, das ist so meine Therapie, da kann ich das rauslassen, da ist alles in Ordnung. Und da macht die sich wirklich dann immer hin und wieder Sorgen, sage ich, nee, ist wirklich alles gut, du musst dich nicht sorgen. Aber die
Jesus.
Musik ist einfach so ein krasses Ventil für mich. Schon immer gewesen, als es gibt Bilder, ich muss die mal suchen, wo ich als Vier- oder Fünfjähriger mit einem Tütü von meiner Mutter auf dem Balkon stehe, der ihre High Heels anhab. Und dann damals gab es auch diese Kassettenrekorder, die mit dir rumtragen konnten, dass sie ein Mikrofon dran hatten. Ja, so stand ich da. Und dann irgendwann kam auch noch die Perücke dazu. Aber dass ich dann trotzdem irgendwie vehement dagegen war, irgendwann mal als Drag Queen aufzudrehen, weiß ich auch nicht.
War es wirklich so? Du warst dagegen?
Ja, was heißt dagegen? Ich fand das immer mega cool, aber ich dachte, nee, das wirst du nie so richtig machen. Also, wie gesagt, an Karneval mal und dann ging das ja quasi in Köln los. Ich war da als Lady Gaga unterwegs, weil erstes Jahr in Köln, oh, was machen wir? Ja, wir gehen als berühmte Frauen, Transvestiten, ne? Hier, los geht's. Und ja, ich habe mich dann für Lady Gaga natürlich entschieden. Mein damaliger Mitbewohner war Amy Winehouse und ja, dann kamen Leute zu mir, ey, du singst so auch, mach das doch mal zusammen, wie cool wäre das? Da sag ich so, Quatsch. Und dann habe ich beim Kulturschock in Köln angefangen.
Beim Kulturschock! Beim Kulturschock,
da habe ich Bühne gelernt.
Wer hat da moderiert zu der Zeit?
Cassandra, weiß ich nicht.
Cassandra kenne ich nicht mehr.
Cassandra ist auch leider mittlerweile schon verstorben. Oh. Das war auch so jemand, der immer an mich geglaubt hat, der auch.
War das nach Heidi? Nach Heidi.
Ja. Cassandra kam. Ja, wobei die haben auch zusammen. Noch? Der Herr Störk, den gibt es auch heute noch. Oh. Also nicht beim Kulturschock, aber.
Ja, aber der war noch beim
Kulturschock. Den gibt es noch, ja. Ach, und toll. Der hat mir, wie gesagt, im Kulturschock habe ich Bühne gelernt. So, was ist, wenn die Technik ausfällt? Was ist, wenn dir irgendeiner reingrätscht? Was ist, wenn einer im Publikum kacke ist? Was ist, wenn die Musik ausfällt? All das. Wenn ich das heute jetzt. Aktuell nicht, aber wie ich das halt dann so, nachdem ich das schon ein paar Jahre mache, wenn du dann. Künstler siehst, die dann so überfordert sind mit so einer Situation, wo du
panisch.
Denkst...
Panisch.
Genau, die dann panisch
Angst vom Publikum.
Oh fuck, wie komme ich jetzt... Oh scheiße, wie komme ich aus der Nummer raus? Rennen von der Bühne. Ja. Ich sage, ey, dann bring doch einfach, laber doch einfach, die Leute sind doch wegen dir da.
Naja, und man muss halt, ich glaube, also es ist halt Trial and Error, ne? Du musst halt auf der Bühne ein paar Mal scheitern, um auch zu kapieren. Also A, kann ich es retten? Wenn ich es retten kann, wie rette ich es? Und wenn ich es nicht retten kann, wie gehe ich damit um? So.
Ist so.
Wenn es wirklich kacke, so. Wenn ich einfach verkacke, what am I gonna do?
Deine erste Moderation, was, ich soll den ganzen Abend da moderieren ja, und nicht auftreten? Ab. Ich kann das nicht.
Durchfall.
Ich kann, doch, du machst
sofort
das.
Durchfall.
Wirklich, ich kann nicht, ich hab Magen.
Brauch einen Eimer.
ja, aber wirklich da, und ich bin so glücklich, dass ich diese Zeit habe. Wirklich, ich bin, glaube ich, 2 Jahre jeden Sonntag bin ich dort aufgetreten.
Jesus.
Und dann ging das nur noch im 2-Wochen-Takt, dann wurde es weniger. Dann kam mir durch, weil... Damals war Kölns Next Top Transe oder so das Motto. Und dann musste jeder als Frau auf die Bühne. Da dachte ich mir, oh komm, die Klamotte hast du zu Hause, Lady Gaga, dann machst du ihr Pokerface. Und dann habe ich das performt und dann saß da irgendwer im Publikum, wie es so sein sollte, der Veranstalter war, ey, hättest du da nicht mal Bock, das bei mir auf der Party zu machen? Und so fing das quasi an. Also ich habe nie den Plan gehabt, boah, du willst eine Drag Queen sein. Ich habe da natürlich sehr viel Gefallen dran gefunden, gar keine Frage. So.
Ja, aber ist ja auch... Kann man ja auch gut haben.
Marcella ist meine große Schwester, sage ich immer. Die jüngere große Schwester, muss ich, sonst prügelt die mich.
Ich habe gar nicht, das habe ich vorhin gar nicht gefragt, ist das denn, also du bist schon nach Selbstdefinition ein schwuler Mann, Punkt.
Ja.
Und das ist ein Act.
Ich bin auch froh, wenn ich abgeschminkt bin. Ich bin froh, wenn alles wieder da ist, wo es hingehört.
Gotcha.
Das ist eine Qual.
Ohne jetzt zu viel bohren zu wollen, ich möchte jetzt nicht erfahren, ob du jetzt gerade in einer Beziehung bist oder nicht, das will ich jetzt gar nicht fragen, aber gab es schon mal Probleme datingtechnisch wegen Drag?
Ah, das Ding ist, also ich kann sagen, dass ich zurzeit glücklich bin und hey, aber ich das natürlich auch nochmal extrem mitbekommen habe, wie sowas in der Öffentlichkeit stattfindet durch die erste Staffel Prince Charming mit Nicolas und Lars.
Ja.
Der Lars ist ja ein guter Freund von mir. Und das funktionierte bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis es halt nicht mehr funktionierte, weil der Druck von der Öffentlichkeit so krass ist. Und deswegen lasse ich das eigentlich kaum bis gar nicht in meinen Social Media Thema sein, weil ich sage, das ist eine Beziehung zwischen uns beiden und nicht eine Beziehung zwischen dir und mir und 13.000 anderen, die mir folgen.
Ich finde das auch komplett richtig. Also,
Ich mache was, weil ich den Leuten was mitgeben will. Hier und da mal ein Bildchen teilen, habe ich gar kein Thema mit, aber ich werde mein Leben nie so öffentlich stattfinden lassen, wie das andere tun. Das, was bei Nicolas und Lars passiert ist, das will ich mir ersparen, weil da würde ich dran, ich würde ausrasten, wenn sich eine ganze Nation oder deine ganzen Zuschauer auf dich stürzen und sagen, der ist der Böse und der ist der Böse und der hat das Scheiße gemacht und der will sowieso nur Fame und sie sind glücklich, aber sie werden es auch nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfinden lassen.
Das finde ich auch richtig. Aber man kann natürlich dem Publikum jetzt nicht unbedingt den Vorwurf machen, wenn man sich in einer öffentlichen Fernsehshow kennengelernt hat und danach einen Podcast macht, wo man jedes Detail der Beziehung diskutiert. Also klar, ne, wenn man das verkauft, dann muss man eben auch damit rechnen,
dass das... Aber ich glaube, das war halt der Preis, den sie dann gezahlt
haben. Genau. Und ich fand es dann jetzt auch konsequent zu sagen, okay, also Trennung und jetzt, ja, wir versuchen es wieder miteinander, aber ihr seid jetzt alle raus. Ja. Das finde ich dann richtig, aber man kann natürlich dem Publikum nicht
den Vorwurf machen. Nein, um Gottes Willen. Aber ich käme niemals damit klar, wenn keine Ahnung, dann hast du einen Streit und dann macht der eine Story und der andere macht eine Story.
Jesus Christ.
Und ich würde ausrasten, wenn sich da Gott und die Welt mit reinhängt, was eine Sache zwischen Gottes zwei Menschen Willen. Ist. Also ich würde das halt auch gar nicht tun. So.
Ja.
Dazu muss ich sagen, ihr zwei, jetzt hätte ich fast ein schlimmes Wort gesagt. Ich habe das auch von Instagram in der Story erfahren. Ich bin sauer bis heute. also so weit ging es, dass wir da selbst mit der engste Kreis es nicht wusste, was abläuft. Und
die eigentliche Frage war,
die möchtest du bitte wiederholen.
Ob Drag schon mal ein Problem war in Beziehungen beim Dating? Also ob das für dich negative Konnotationen hat?
Nee.
Musst du das raushalten?
Das Ding ist, dass die mich kennengelernt haben, in der Regel wussten, wer ich bin, weil ich da ja
Thema gar Rella kein... trägt einen Hut, so.
Genau, ich mache kein großes Geheimnis daraus. Gab natürlich meistens zu Beginn ganz, das ist auch so eine lustige Geschichte, mit Bella Belief war ich ja auch sehr lange zusammen. Und,
ach ja.
Genau. Und lustigerweise hatte mein lieber Ex-Freund zu Beginn, ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Das ist natürlich.
Und dann hat sie selber ein Fifi
aufgesetzt.
Wie das
oft so ist. Aber und dann war es, da hat sie sich ja die Schaumstofflocken da gemacht, ne? Aus Isomatten. Die ganze Bude war voller Isomatten und da so ein Heißföhn und hat die um die Besenstiele gewickelt und sich deine Locken da geföhnt. Und ich dachte so, ich flippe bald aus. Das war mir schon fast zu viel. Weil dann auf einmal so, okay, dem seine ganzen Sachen und meine ganzen Sachen. Ich habe nur eine beschissene kleine.
Es also ist zweimal so Männergarderobe und zweimal Frauengarderobe. Ja. Ich würde wirklich gerne, ich überlege wirklich, mir so ein Container-Storage irgendwas anzunehmen.
Ich habe auch schon gedacht, Bitch, ich brauche einen Lagerraum.
I can't. Mit dem ganzen Shit, ich meine, guck dich mal um. Diese ganzen Perücken, ja. Alles voller Handtaschen, Schuhe.
Für mich ist das wie so ein Museum.
It is, kind of. Aber ich meine, das sind ja jetzt auch nur die 10, die draußen stehen dürfen. Der Rest ist ja eben eingemottet.
In Kisten gequetscht.
Wenn Stylisten hier sind oder also Freunde von mir, die mit Mode zu tun haben, Designer, wenn die sehen, wie meine Kleider, in was für Kisten leben müssen, die großen Roben vom roten Teppich und dann zusammengequetscht irgendwie zu zweit in so einer Plastikkiste, die heulen alle. Ja, it's not cool.
Nein.
Also ja, ich kann mir das vorstellen, wenn man vier Menschen quasi, die Garderobe von vier Menschen in eine
Wohnung quetschen soll, ist wow. Aber grundsätzlich möchte ich auch da nochmal dazu sagen, ich hege zu keinem meiner Ex-Freunde irgendein schlechtes Verhältnis. Also das, wird ja meistens irgendein Krieg erwartet und irgendein Shade. Ich finde das schön, dass du das sagst, aber ganz viel.
Bist du noch bei Facebook oder was?
Ja, hin und wieder scroll ich mal durch.
Lösch den Dreck. Ja, das muss man auch nicht lesen.
Man braucht doch ein Profil für seine Seite, oder? Kann deine Seite weiterhin bestehen, wenn mein Profil nicht mehr da ist?
Also wenn du deine Business-Seite brauchst, ja. Wenn du da Sachen verkaufen willst, ja. Aber das kann auch darauf begrenzt sein. Aber alles andere.
Ja, es ist.
Schatzi.
Aber wie gesagt.
Seriously. Und ich meine, wir kennen uns aus der Zeit, als ich noch sehr aktiv war bei Facebook.
Ja.
Und ich war immer eine very outspoken Bitch, wie immer halt. Ich hatte zu allem was zu sagen, auch wenn mich keiner gefragt hat. Hi, es ist wie bis heute. Genau. We connect. Und ich habe es sehr genossen auch, weil ich habe halt immer auch was zu sagen. Mein Leben ist so viel friedlicher, einfacher und ruhiger, seitdem ich Facebook gelöscht habe. Klar war es am Anfang eine riesen Umgewöhnung und mir das auch zu nehmen, diese Möglichkeit zu nehmen, mich zu äußern und auch den Respekt, den ich genossen habe auf Facebook, weil die Leute haben mir auch die Fresse gehalten, wenn ich was zu sagen hatte. Oder also die meisten, nicht alle. Aber ja, ich war jemand auf Facebook. Ich war nirgendwo sonst mehr prominent. Nur auf Facebook wusste man, ach, die Barbie, ja, die war mal was. Und das zu löschen war ein Riesenschritt auch erstmal, zu sagen,
ich
nehme mir das jetzt auch weg. Ich nehme mir jetzt auch diesen alten Fame und diesen alten Respekt und all das lösche ich. Aber mein Leben ist so viel einfacher.
Ich glaube dir das. Ich glaube dir das zu 1000%. Ich kann die App ja löschen.
Nee, das Profil löschen.
Aber da kann ich meine Seite nicht mehr mal. Dann muss ich die auf Peter schreiben.
Genau.
Ist so leer.
Connectest du mit einem anderen Konto.
Ich muss dem sowieso immer Social Media erklären. Hast du mal die Stories gesehen? Eine Tragik. Zugeballert mit allen Informationen, wie es nur geht.
I know.
Und ich denke mir, Peter.
Und der Swiper funktioniert nicht. Und was ist hier? Und genau. Warum ist das?
Und dann hat er Postings gemacht, wo er irgendwie einen Screenshot gepostet hat. Und dann war nur die Hälfte im Posting zu sehen. Ja. Weil ich so, Peter,
hört euch die
Apps.
Musik an und es gibt keinen Sound.
Genau, und es gibt keinen Sound. So, du lädst dir jetzt folgende Apps runter. Damit kannst du super zuschneiden. Lädst du hoch. Ich glaube, er genießt es ein bisschen. Nee, aber nochmal ganz kurz. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn alle immer so einen Hass auf Ex-Beziehungen. Natürlich,
Bullshit.
Ich wurde verletzt, mein Herz wurde zerschmettert, zertreten, alles. Aber dennoch hatte ich mit diesen, es waren nicht viele, mit diesen Jungs eine wirklich tolle Zeit in meinem Leben. Mhm. Und ich finde das immer so schlimm, wenn man das dann so von Hass überschatten lässt, weil ich mir denke, ey, wir hatten so schöne Zeiten. Natürlich lief zum Ende hin alles nur noch scheiße, aber ich kann das ausblenden. Du warst ein wichtiger Mensch für eine sehr lange Zeit für mich. Und natürlich würde ich jetzt heute nicht mehr diese Beziehung mit dir eingehen.
Nee.
Weil ich weiß, wie du bist. Aber, oder auch wie ich bin.
Eben.
Es sind immer zwei Leute. Ja. Und hätte ich wahrscheinlich schon viel früher meinen Mund aufgemacht in einer Beziehung, wäre es vielleicht auch teils gar nicht dazu gekommen.
Ja, und bin ja nun auch nicht die Königin der guten Ex-Beziehungen. Hi. Aber man muss sich halt immer fragen, warum habe ich mir dich ausgesucht und warum bin ich geblieben? Eben. Und warum habe ich das so lange zugelassen und so. Also da kann man sich immer schön an die eigene Nase fassen.
Eben, ja. Ist so.
Aber das ist halt auch, wo wir schon von Fans gesprochen haben, das ist halt was dann gerne falsch verstanden wird, ne? Dass man dann für dich Partei ergreifen will und dafür werden andere niedergemacht.
Genau.
Ich hasse das auch, wenn man so auf Fotos ist mit anderen. Also ne, ich werde in Drag fotografiert neben XYZ und dann entweder die Fans von XYZ schreiben, wer ist die Dicke neben dir, um Madame sich besser fühlen zu lassen oder umgedreht. Ich denke, Leute, das ist so unnötig.
Ja, grundsätzlich diese schlechten Kommentare überall.
Ja.
Ach, warum? Ich käme niemals auf den Gedanken. Also, es gibt nur einen Menschen, bei dem wo ich meine Fresse nicht halten kann.
Wer?
Sam Dillon. Aber das ist eine Geschichte. Ja, wir werden niemals grün werden und das habe ich ihm auch nochmal sehr deutlich in der Privatnachricht klar gemacht.
Okay.
Ich kann einfach meine Fresse nicht halten. Aber grundsätzlich, wenn mich irgendwas nicht interessiert, natürlich triggert mich sehr oft irgendwas, aber ich denke mir, ey, hast du jetzt Bock, dich die nächsten zwei Stunden auf diese Diskussion? Weil meiner Meinung nach ist sowieso das ganze Social Media eine ganz schwierige Angelegenheit, weil der Ton macht die Musik. Wie soll ich denn hören, wie ein anderer das meint? Das Gebäsche ist so enorm. Das ist nicht mehr feierlich. Und ich denke einfach, ey Leute, ganz im Ernst, das Leben findet draußen statt und nicht in meinem Smartphone oder in meinem Computer.
Ja. Ja, und es ist halt auch eine Sache, also ich musste mich da auch umgewöhnen, weil ich, also ne, wir haben ja schon über die Facebook-Zeit gesprochen, das war ein Muskel, der sehr gut trainiert war bei mir. Also erstmal alles in Frage zu stellen und auch bei allem immer einen Kommentar zu haben, warum ist das denn und warum immer das Loch im Gefüge zu suchen und da erstmal mit dem Finger reinzustecken und zu popeln und zu gucken, kann ich da was rausziehen, geht da, bricht es auseinander. Und dann irgendwann auch die Entscheidung zu treffen, die Welt muss nicht immer wissen, was ich zu allem denke. A, B, kann ich Sachen auch einfach mal so stehen lassen. Ich muss nicht immer kommentieren. Und nur weil ich denke, dass da vielleicht irgendwas falsch läuft oder dass das so und so hätte sein können, muss ich das sagen? Weil welchen Mehrwert hat das? Und verletze ich eventuell Leute dadurch?
Ja,
nehmen Leute natürlich. Sich ein Beispiel daran oder springen Leute auf den Zug auf,
genau.
Den ich da lostrete. Das ist ja auch eine Sache, mit der man durchaus mal Erfahrungen hat. Also, dass man der Erste ist, der irgendwas anschwärzt oder sagt irgendwie, das finde ich aber komisch. Und dann springen sich Leute drauf auf und plötzlich bricht das ganze Ding auseinander und denkst dir so, upsi.
Ja.
Shitstorm wollte ich jetzt gar nicht.
Ja.
Sorry.
Ja.
Ja. Auch das ist eine Verantwortung, der man sich bewusst sein muss. Und ich habe gelernt, also Fresse halten, ständig, also nicht überall ständig was dazu sagen, sondern eben dann das zu kanalisieren, wenn ich tatsächlich was zu sagen habe, dann sage ich es auch gerne und dann auch gerne elaborat und eloquent, aber eben nicht ständig überall immer nur meinen Scheiß drunter setzen, weil ganz ehrlich, ein bisschen mehr Positivität tut der Welt gut. Und
so, und 3 Stunden später juckt er sowieso keinen mehr.
Eben, dann jagen sie eine andere Sau durchs
Dorf.
Genau,
das ist
das. Keiner kann sich mehr daran erinnern, was überhaupt los war.
Eben.
Das große Facebook-Thema.
Es ist wirklich.
Wirklich, eine Woche später, du könntest die Leute eine Woche später fragen, was ist eigentlich aus XYZ geworden?
Hä?
Wissen Sie?
Ja,
die Person, die du vor 3 Tagen noch lynchen wolltest. Au, habe ich vergessen. Ja, egal.
Weil schon wieder 3 andere Sachen passiert sind, wo man sich drauf aufhängen kann.
Schatzi, ich muss eine Sache noch sagen, weil wir jetzt natürlich, wir haben über das Album gesprochen und wir haben viel über Schmerz gesprochen. Das ist aber nicht das grundlegende Thema des Albums. Also man soll sich jetzt, man soll das nicht im Kopf verbinden mit Schmerz und Trauer und oh Gott, die Marella hat ein Heulalbum gemacht, so ist es gar nicht.
Nee.
Es ist leichtfüßig und trotzdem mit Tiefgang, finde ich. Es ist melodiös, wunderschön. Es geht einem direkt ans Herz. Das ist es auf jeden Fall. Und ich finde, man kann so, man kann das so mitfühlen. Das klingt jetzt pathetisch. But yes.
Ja, also es ist halt wirklich, jetzt habe ich vergessen, was ich antworten wollte. Verdammt. Ich hatte so eine gute Antwort und dann hast du noch dran gehangen.
Entschuldigung. Soll ich nochmal anfangen?
Gut, alles gut. Nee, ich kann das nicht nochmal hören, dass du mich so lobst. Kann doch damit nicht umgehen.
Es ist kein Traueralbum.
Das war der Punkt, genau. Beim Songfinding waren wir da, dass wir quasi dieses Thema im Kopf hatten. Marcel und Marcella sitzen nachts um drei nach dem Feiern, wobei das war meistens morgens um sechs. Mhm. Aber nochmal so eine Flasche Rotwein. Unterhalten sich und kotzen sich einfach mal gegenseitig aus. Und weil Marcella ist natürlich die Person in meinem Leben, die natürlich sehr viel Zuspruch erfährt und da Applaus und wie auch immer. Und Marcel ist halt der, der quasi alle Gefühle abfängt und das alles erträgt, wie in einer Beziehung. Wahrscheinlich führe ich eine Beziehung mit Marcella und ich nehme halt einfach, ich bin derjenige,
eine
der das ganze Negative.
Abusive Beziehung.
Ist so. Gott, so, das wird hier noch Therapie. Du kannst die nächste Staffel machen, meine Therapie mit dir. aber ich glaube, wir hätten uns beide sehr viel zu erzählen und das Album ist da so ein gewisser Ausdruck von, weil da sind die Songs sind nicht, es ist alles schlecht und die Songs haben in der Regel immer diesen positiven Ausblick noch. Absolut. Wahrscheinlich bis auf eine Nummer. Aber grundsätzlich melancholisch, aber nie depressiv, würde ich sagen.
Ja. Nee, und es bleibt auch fast immer, ein Hoffnungsschimmer ist immer da und das ist ein...
Ja, und das war das, was Rosenstolz mir immer gegeben hat und mir so sehr wichtig war, dass ich das diesen Menschen, die eben keinen Kontakt mehr oder keinen Bezug zu der Band oder auch zu Peters, es ist ja jetzt nicht nur Rosenstolz auf dem Album, wir haben ja auch einige Songs, die Peter für sein Soloalbum benutzt hatte. Ich habe eine Nummer von Annette Louisanne bekommen, da wo ich sehr glücklich drüber bin, weil ich sie, ich liebe die. Das Ding ist, ich denke auch immer, ich möchte gerne so seicht singen. So, ich liebe Lana Del Rey, ich könnte ja stundenlang zuhören, ich liebe Annette Louisanne, ich könnte wirklich Stunden zuhören. Dann denke ich mir immer, du könntest sie ja auch mal zu Hause, weil ich habe ja noch einen YouTube-Kanal und ich werde auch weiterhin da für mich meinen Shit hochladen. Aber dann denke ich mir immer, wenn du so eine Lana Del Rey Nummer machst, du klingst einfach stoned as fuck. Und das hat ja gar nichts mehr mit dir. Das stimmt, aber bei ihr finde ich so cool. Bei mir denke ich mir dann so, nee, die Leute denken, du hast 8 Joints auf einmal geraucht. Das geht auf keinen Fall. Vielleicht mal mache ich das mal. Aber grundsätzlich ist es ja dieses kratzige, rauchige, wie sich meine Stimme in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich würde zum Beispiel heute nicht mehr die Nummern singen, die ich damals beim Supertalent gesungen habe.
Right.
Ich habe mich da einfach, ich muss sagen, in einer gewissen Art und Weise gefunden. Das war für mich auch beim Album aufnehmen, war es ein bisschen strange, weil ich so gedacht habe, boah, da könnte man auch so einen super hohen Ton mit reinbauen. Nee, mach mal nicht. Das kannst du dir alles fürs Live aufheben. Mhm. Aber mach einfach mal pur. Mhm. Und ich habe da selbst so viel über mich gelernt. Das Album ist, glaube ich, für alle die mich jetzt seit 11 Jahren verfolgen, da kreischt die Lady Gaga die höchsten Töne und Pink und Raise Your Glass und was weiß ich. Und jetzt kommt ein relativ zartes Album will ich nicht sagen, aber es hat ja schon auch ordentlich Puff zwischendurch.
Aber
nicht mehr in diesen Tonlagen, nicht mehr, ich muss hier schreien und ich muss die Töne treffen und ich muss hier die höchsten kriegen.
Es klingt tatsächlich, also das ist mir auch direkt aufgefallen, es klingt stimmlich relativ maskulin, weil du halt einfach in deiner Tonhöhe bleibst.
Aber so war Mary auch.
Ja, nee, ich finde es ja super.
Das meine ich.
Und
früher habe ich das halt immer, ich so als Drag, ich muss auch weiblich klingen.
Right.
Und das war immer so. Sobald ich die Perücke drauf hatte, ja, hi, ich bin Marcella, hi, geht's gut. Warum soll ich das tun? Mhm. Es ist offensichtlich, dass ich ein Mann bin und ich bin gerne ein Mann und ich liebe diese Rolle von Marcella und jeder ist, wie er ist und Marcella darf ruhig auch so sein.
Ja, ich meine, wir haben alle eine Obsession mit hohen Stimmen. Hi. Ja, hi. Das klingt schön beim Singen. Wir mögen alle, aber wir mögen alles.
Ach und so. Ja, Mann.
The shit that they can do. Aber ja. Ist,
ja, ne? Und ich denke mir dann einfach, ey, ganz im Ernst, so eine versoffene, rauchige Stimme gibt es jetzt auch nicht so oft in Drag.
Baby, Rio Reiser that's, und Tamara Danz.
Das ist meine Nische, die ich für mich gefunden habe.
Sag uns kurz, also das Album heißt?
Anders als geplant.
Kann man kaufen wo?
Amazon.de gibt es tatsächlich die CD exklusiv und ansonsten natürlich sämtliche Streaming-Portale.
Ihr kauft die iTunes. Bitte, auch wenn wir Amazon scheiße finden, aber ihr kauft bitte die richtige CD, weil bei Streaming-Diensten verdient keiner was. Ist leider so, auch wenn es für euch angenehm ist, wenn ihr den Künstler unterstützen wollt, macht ihr das bitte über Kack Amazon.
Ja.
So, kommt raus wann?
19. März.
19. März, das heißt jetzt bald.
Ja.
Videos kann man gucken auf deinem YouTube-Kanal oder wo?
Pop-Out-Music-Kanal.
Packen in die Shownotes.
Genau. Und ansonsten, Insta.
Insta. Das packe ich auch alles in die Shownotes. Das ist geil.
So, okay, ja. Shoutout.
Ja.
Hi.
Ja, hi. Mein Schatz, ich danke dir sehr, dass du da warst. Nein,
ich danke dir so sehr. Wirklich, das ist ganz im Ernst, wie lange ich als... Weißt du, ich habe mir damals einen Liedstrich gezogen und dachte, ich wäre die Geiße. So, wenn ich so weit zurückdenke und wie lange ich dich eigentlich schon verfolge, ne, das ist einfach, wie lange ich mich mit dir beschäftige und einfach dein Standing und alles, das ist für mich ein riesengroßer Leitfaden immer gewesen. Ich weiß, du brauchst nicht die Augen verdrehen, ich bin genauso, du hörst dir das jetzt an. ja, und das hat mir auch in so vielen Momenten ebenso wie Musik, wenn du solche Menschen hast, die, ja, ich kenne dich ja jetzt auch privat ein bisschen und die auch privat so sind, wie sie in der Öffentlichkeit sind, dass sie einfach meiner Ansicht nach gute Menschen sind, die Gutes wollen, ist das Beste, was man im Leben haben kann, so einen Leitfaden zu haben. Und deswegen auch nochmal einen Riesendank an dich, dass ich hier sein durfte. Und dafür, dass du so lange auch ein Idol warst und bist. Für nicht nur mich, sondern für viele, glaube ich. And that's the point. So, I got you. Ne? Stimmt mir zu. Lasst ein Like da, wenn ihr das genauso seht. Und dann kommentiert
das
mit Tauben.
Das ist ein Podcast, Schatz. Dann kommentiert mit Tauben. I fucking hate it.
Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Ich weiß es noch nicht mal. Ich war betrunken, wie das entstanden ist. Und Laila kam da irgendwann, ja, und jeder schickt Tauben.
Ach so, du hast Tauben.
Laila, ja, Candy hat ja auch Tauben.
Ja.
Candy ist ja auch die Taube.
Ich kenne immer nur die Herzen, die dann eine spezielle Farbe haben müssen.
Achso, ja, kommentiert mit
gelben Herzen. Lasst mal ein Like da und kommentiert mit so und so vielen Herzen. Wow. Und der hat der Farbe, da denkst du immer so, Girl.
Nein, will ich nicht. Aber irgendwann kamen diese Sekte. Tauben und sie waren da. Und immer, wenn Laila und ich zusammen irgendwo in Erscheinung treten, in den Kommentaren erstmal 100 Millionen Tauben.
Ach, das finde ich toll.
Und ja, ich feiere es auch so ein bisschen, aber ich weiß bis heute noch nicht, wo es herkam. Vielleicht kann mich ja irgendjemand aufklären.
So, wenn ihr die Marella aufklären wollt, dann tut ihr das bitte, indem ihr eine E-Mail schickt an, welchen Podcast machen wir denn hier? Ich mache ja drei verschiedene. Ach so, tragisch aber geil, podcast@gmail.com. Und ansonsten findet ihr alle Kontaktinformationen in den Shownotes. Und, ne? Der PayPal-Me-Link ist auch noch aktiv.
Ist so. Barbie muss überleben.
Genau, die hat nichts. Die ist zu dünn.
Das glaubt mir auch keiner mehr. Ciao.